Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir euch in den letzten Wochen, also ich bin euch mehr auf den Zeiger gegangen durch die vielen Sendungen, aber der Thomas hat euch erfreut und wo wir beim Freudebringen waren, möchten wir da bleiben. Und beglücken euch mit einem Schnelldurchgang durch das, was im Profisport in den letzten Tagen passiert ist. Und dann zum allüberherrschenden Thema der kommenden mindestens 3 Wochen. Wer weiß, was passiert und es noch Gesprächsbedarf danach ist, der 4 Wochen, dem Giro d'Italia. Aber erstmal einen schönen Gruß nach München. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, ich hatte heute einen Kunden am Telefon, der sagte mir seine Adresse und dann habe ich gesagt, ach, ja, da wohnt mein Podcast-Kumpel hier, doch nicht mehr. Weil du ja umgezogen bist vor jetzt doch schon längerer Zeit. Das war deine vorletzte Wohnung sogar schon. Aber davon weiß ich den Namen der Adresse noch auswendig, weil genauso heißt wie ein ehemaliger italienischer Radprofi.
Das ist richtig, ja.
Es ist
ein ehemaliger Weltmeister sogar.
Da war ich mir nicht mehr sicher. Ich wollte mich zuerst aus dem Fenster lehnen und das sagen, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Und das ist eine der wenigen Straßen von Menschen, die ich auswendig kenne, also von Menschen, die ich kenne, wo sie wohnen, die Straße auswendig wegen Ballernstraße. Könntest du mich jetzt fragen, wo wohne ich? Ich wüsste nur hinten an der einen Haltestelle ein Stückchen weiter Straße runter rechts.
Genau, ja.
Wie geht's in München?
Ja, doch. Sehr gut. Der Giro steht vor der Tür und da steigt jetzt die Vorfreude schon sehr.
Also bei mir kommt es auch jetzt mit den warmen Temperaturen irgendwie. Ich sehe mich auch schon irgendwie demnächst abends nochmal die Zusammenfassung gucken, in der Hängematte liegen und so. Also ich bin auch schon heiß drauf. Aber bevor wir uns dem ganzen Zeug widmen, das da kommt, müssen wir uns natürlich auch erstmal dem widmen, was noch passiert ist. Und das ist das eine Monument, was erstmal noch stattgefunden hat. Dann deutsche Rennen, was es an Rundstrecken, also ne, alles, was gab. Fangen wir an mit wie heißt es nochmal, die große Dame? Ich kann es ja nicht aussprechen.
La Duyenne.
Bonjour. La Duyenne. Was ist eigentlich das beherrschendere Thema? Was 60 Kilometer vom Ziel passiert ist oder wer gewonnen hat?
Ja, ich würde sagen beides, weil beide Male stand das Team Quickstep da im Mittelpunkt.
Okay. Ja, so können wir die Klammer machen, das stimmt.
Zum einen natürlich eher, ja, tragischerweise durch diesen Sturz, worauf du anspielst, diesen Massensturz, wo dann Alaphilippe da, ja, gegen diesen Baum oder neben diesem Baum da aufgeprallt ist und sich relativ schwer verletzt hat. Mhm. Das war schon echt ein Schockmoment, muss man sagen.
Ja.
Auch wenn man dann sieht, also hinterher noch, dass dann da ein anderer Fahrer aus einem anderen Team, nämlich Romain Bardet, angehalten ist, und sein eigenes Rennen, der war selbst so unter Schock, dass er sein eigenes Rennen gar nicht fortgesetzt hat, sondern nur dem Alaphilippe da irgendwie da aufgeholfen hat, weil der hat wohl im ersten Moment gar nicht mal geatmet.
Ist auch wirklich, also das ist einer der Momente, wo ich wieder dachte, dafür liebt man ja auch dafür sind wir Radsportfans und nicht Sport von oder nicht Fan von einem anderen Sport. Bardet hat ja hinter einem Interview gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ey, in dem Moment, wo sich einer von uns schwer verletzt und da auf der Straße liegt, ist alles andere egal. Da geht es um unsere Gesundheit und dann nehme ich auch, und Ludwig Pastorin Ludwig ist ja jetzt auch nicht irgendein Rennen, da ist das in dem Moment wichtiger. Und Bardet hat sich an dem Tag, glaube ich, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei anderen Kollegen und so, ich weiß nicht, wie sein Standing vorher bei anderen war, aber an dem Tag hat er sich zumindest bei mir also auf der Sympathieskala hat er 1 bis 2 Hürden übersprungen, muss ich sagen. Also einfach ein fairer, guter Sportsmann oder ja, mitfühlen oder was weiß ich, eigentlich so, wie es sich gehört. So könnte man es auch sagen.
Ja, das ist halt so teamübergreifend doch scheinbar so ein Ehrenkodex noch gibt unter den Profis. Das ist dann auch schön zu sehen, wenn man sich das von außen anschaut.
Ja, und auch, er sagt ja auch, also vielleicht, ne, mag jetzt auch noch daran liegen, der eine Franzose hilft dem anderen Franzosen, also er hat ja auch irgendwas gesagt, ne, von wegen, wenn der Landsmann da liegt und so weiter, mag jetzt auch noch ein Teil des Ganzen sein, aber nichtsdestotrotz, grandios, schön, einfach toll, nicht toll, also eigentlich ist es ja gar nicht toll, was passiert ist, aber so die Reaktion darauf, das finde ich schön. Ja, es sind ja nicht nur die beiden runter auf zu Boden gegangen, ne? Da lagen, glaube ich, ich hatte mal irgendwann gehört, die Zahl von 50 Fahrern, erschien mir ein bisschen hoch, aber sagen wir mal so.
Also der Sturz ist da relativ weit vorne passiert, ja, im Feld, und von daher hat es da ordentlich viele Fahrer mitgerissen, leider.
Aber man hat auch nie gar nicht so richtig, also ich habe das nur so gesehen am Recht, also wenn man drauf, also rechts im Feld, wenn man in Fahrtrichtung geguckt hat, ist, glaube ich, einer irgendwie nur so einfach auf das Grasstück gekommen, dann wieder versucht reinzukommen, Welle gefahren und das war's. Also.
Ja, genau, also da gab es auch hinterher dann diverse Äußerungen von Beteiligten und auch teilweise Schuldzuweisungen, was ich dann immer so ein bisschen, ja, schwierig finde, da irgendwie einen Schuldigen auszumachen, der dann da angeblich zu viel Risiko eingegangen ist, um Positionen gut zu machen. Aber klar, das ist so, ne? Also bei Lüttich, Bastogne, Lüttich, wenn es da auch in die Anstiege reingeht, das ist jedes Mal fast wie ein Massensprint, wie bei Paris-Roubaix.
Ja. Ja, und damit war dann hinten schon mal, also ne, da war dann einfach, wie soll man sagen, also der Teil, das, die sind ja dann auch mit relativ großem Abstand reingekommen, ne? Also da war das Rennen auf so 40, 50 Leute begrenzt, ne? Oder was soll man sagen? Also das war dann noch das Rennen.
Ja, man muss ja noch sagen, zu Alaphilippe, für den ist es natürlich jetzt recht dramatisch. Also hat sich da Schulterblatt gebrochen, zwei Rippen und eine kollabierte Lunge gehabt und ist jetzt, wie es sein Chef sagt, Lefebvre, ein Rennen gegen die Zeit, dass es vielleicht noch für die Tour schafft.
Ja, Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken. Also ich finde, das aber ist eine Aussage. Klar, er ist jetzt vielleicht, oder er war letztes Jahr in der Form seines Lebens. Wenn er das jetzt nicht packt bis zur Tour, mein Gott, ey, wer bei so einem Sturz mit kollabierter Lunge nicht mehr atmend da liegen, für den ist das kein Rennen gegen die Zeit, für den ist das ein Wunder, wenn er das überhaupt noch fahren kann, vielleicht. Ne? Also, oder der hat so viel Glück gehabt dabei auch, da finde ich, muss man das mal auch ein bisschen hinten anstellen. Ne? Also so ein bisschen Demut gegenüber diesem Sturz ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Also wenn der am Ende der Saison auf die Saison zurückguckt und wird nicht bei der Tour starten können, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich bin nicht bei der Tour gestartet, das ist schlimm, aber dass ich bei dem Sturz mir nicht mehr geholt habe, das ist echt cool. Also so würde ich es wahrscheinlich aus seiner Sicht versuchen, irgendwie zu machen.
Ja, man muss es immer positiv sehen. Also man sieht ja jetzt beispielsweise auch bei Egan Bernal, wie schnell es denn teilweise auch geht. Also der soll jetzt angeblich dann schon wieder jetzt auch in Europa trainieren und eventuell im Juni schon wieder Rennen bestreiten können, nachdem er sich da sämtliche Knochen eigentlich am Körper gebrochen hatte. Vor nicht allzu langer Zeit, im Januar war es, meine ich.
Ja. Gut, also traurig, aber war Alaphilippe nur das Beste, gute Besserung und alles, was man einem Fahrer da wünschen kann. Aber vorne ging das Rennen ja auch weiter, ne? Also es soll ja trotzdem noch ein Sieger gefunden werden an dem Tag. Und also es war, ich beschreibe es jetzt mal ganz kurz, es war dann eine größere Gruppe unterwegs. Und da waren dann auch so ein paar Leute dabei, wo man sagen konnte, ja, also von denen konnten sich viele da vorstellen, das Ding abzuschießen. Also es war im Prinzip, bis auf vielleicht Bardet und Alaphilippe, waren da schon so die Standardleute vorne mit dabei in dieser größeren Gruppe.
Ja, und dann war es doch schon recht zeitig vor Ziel, dass da die Vorentscheidung gefallen ist. Mhm. Also normalerweise hätte ich jetzt damit gerechnet, dass dann eine große Gruppe zu Rochefoucauld, also dem Falkenfelsen, kommt. Das ist so rund 15 Kilometer vor dem Ziel vielleicht, aber dann ist dann doch schon an der Côte de la Redoute, so 30 Kilometer vom Ziel, oben über die Kuppe Remco Evenepoel richtig hart attackieren gegangen. Und ja, da konnte am Anfang nur so ein Nelson Paulus noch mitfahren, aber auch der konnte das Hinterrad nicht mehr halten. Und ja, und dann hat natürlich Remco Evenepoel auch so ein bisschen davon profitiert, dass hinten natürlich nur noch die Kapitäne waren und die sind sich in den seltensten Fällen dann einig.
Ja, da war kein Fahrer mehr mit einem Team noch dabei. Also ich kann mich noch erinnern, es war einmal, glaube ich, eine Stelle, wo Jumbo vorher nochmal Tempo versucht hat zu machen, aber auch alles ohne. Naja, und wie du sagst, ne, nur noch Kapitäne, da will keiner für den anderen sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich hatte ja noch ganz groß Valverde immer die ganze Zeit gehofft. Ne? Hatte einerseits Valverde gehofft, andererseits hatte ich, Martinez. Ich glaube, den hattest du mir als Tipp noch gegeben. Ne? Ja. Den hatte ich noch, ich soll auch dem die Daumen gedrückt. Aber Evenepoel hat sich so eine Mischung aus davon gestohlen und dann irgendwie doch immer weiter ausbauend. Also das war, ich fand, das war jetzt auch nicht so, ich bringe innerhalb von irgendwie 10 Sekunden oder von 2 Kilometern irgendwie 30 Sekunden zwischen uns, sondern das war so ein Wegstehlen, aber das dafür stetig.
Genau, ja, stetig und kontinuierlich hat er seinen Vorsprung ausgebaut und ich habe gedacht, bei der Attacke, als er da losgefahren ist, man ist ja ganz schön mutig, dann doch jetzt schon 30 Kilometer vom Ziel bei Lüttich, Bastogne, Lüttich alles auf eine Karte zu setzen, aber ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, aber das wurde an dem Tag belohnt.
Ja, und wenigstens so eine Art gewissermaßen versöhnliches Ende für Lefebvre an diesem Tag.
Und ich, ja, es hat dem Team die ganze Klassikersaison so ein bisschen zumindest noch gerettet, nachdem sie vorher ja da wenig gerissen haben, sage ich jetzt mal, weder in Roubaix noch in Flandern dann, was eigentlich so ihre Rennen sind, haben sie da jetzt zumindest der Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und generell muss man sagen, wann gab es das letzte Mal bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ein komplett belgisches Podium?
Oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Interessant, dass du das erwähnst. Ja, das
bei Platz 3 hätte man vielleicht so gedacht, ja, okay, Wout van Aert, logisch, aber ja, Quinten Hermans, auch ein Ex-Crosser, den hätte ich jetzt so stark nicht eingeschätzt als zweiten.
Ja. Und direkt dahinter die Kolumbianer dann, ne? Mit Egita und Martinez. Ja. Und dann auch noch auf Platz 6 auch nochmal mit Dylan Teuns, noch ein Belgier. Also, sagen wir mal so, die Anzahl der Farben auf dem Podium war relativ begrenzt, wenn man das kleines bisschen blau als schwarz sieht bei der kolumbianischen Flagge.
Stimmt, ja.
Ja, aber das,
wenn man
das
so sieht.
Ja, aber schönes Rennen, verdienter Sieger, unverdientes Pech bei manchen, mögen sie alle schnell wieder gesund werden, aber ja, also kann man Haken hinter die Klassikersaison machen? Insgesamt, wer war für dich die, so, wenn man es einfach nicht auf einzelne Fahrer betrachtet, sondern auf Teams vielleicht oder überhaupt so im großen Bogen geschlagen, die Überraschung des Frühjahrs und im Positiven und im Negativen? Also Negativen kann man ja wahrscheinlich jetzt beide schon so sagen. Also dass Quickstep so wenig gerissen hat bei den Klassikern, das ist ja selten der Fall.
Ja, im positiven Sinne muss ich auf jeden Fall sagen, Ineos Grenadiers, die sowohl das Amstel Gold Race als auch Paris-Roubaix gewonnen haben. Wie wir es in der letzten Sendung schon gesagt haben, so die Transformation von einer reinen Rundfahrtenmannschaft zu einem guten Klassiker-Team geschafft haben. Ja, und negative Überraschung, klar fällt einem als erstes natürlich das sonst dominierende Team Quickstep ein.
Weil sie auch sonst so dominierend waren. Ne? Also die Fallhöhe ist einfach eine ganz andere, als das jetzt ein Team Intermarché ist zum Beispiel.
Ja, stimmt, auf jeden Fall, klar. Und wenn man jetzt nur, sage ich jetzt mal, bis Ende April die Klassiker betrachtet, dann muss man ja auch sagen, dass da Bora Hansgrohe sich zwar bei den Rundfahrten sehr beachtlich geschlagen hat, aber ja, bei den Klassikern aus verschiedenen Gründen, das hat auch was mit krankheitsbedingt und so zu tun, natürlich vielleicht nicht das gerissen haben, was sie sich erhofft hatten.
Ja, stimmt. Das aus deutscher Sicht kann man das noch, muss man das noch ergänzen. Und schön, dass du den April mitgenommen hast. Also das wissen wir ja beide, warum du das so gesagt hast. Ja, würde ich auch sagen, ne? Also Ineos hat da definitiv einiges veranstaltet und Freude gemacht und macht, also ist auch schön anzusehen. Das macht das natürlich alles nur, weil Christian Knees jetzt ja auch hinten mit dem Auto sitzt, ne? Der gibt die neuen taktischen Entscheidungen, die dazu geführt haben. Ja, hacken wir den April ab. Ne? Das wäre dann ja jetzt angebracht, weil am 1. Mai, das war vor ein paar Tagen, geht's dann nach Frankfurt. Dort fährt man den. Ich weiß nicht, wie das Rennen. Ich weigere mich, das Rennen anders richtig zu benennen als rund um den Henninger Turm, ist es immer noch für mich. Dabei heißt es um den Finanzplatz Eschborn oder Eschborn-Frankfurt, Frankfurt-Main und so weiter und so fort. Wie auch immer, es ist ein Skandal eigentlich, dass Alexander Christoph nur aufs Podium gefahren ist. Aber vielleicht sollte man auch mal überlegen, wie viele Podiums er da schon gemacht hat. Das wäre ja vielleicht auch eine interessante Zahl. Aber Sam Bennett hat den Kragen platzt. Ist der Kragen geplatzt oder der Knoten geplatzt? Irgendwas ist geplatzt und Bora Hansgrohe hat einen Sieg davon tragen können.
Ja, ich fand das ganz bemerkenswert, wie da dieser Sprint ausgefahren wurde in Frankfurt. Also generell muss man ja sagen, das Rennen entwickelt sich immer mehr so zu so einem Sprinterklassiker. Ist natürlich, also haben wir auch schon oft hier diskutiert, in Frankfurt schwierig, ein Rennen auszutragen, das zum einen vielleicht so mit ein, zwei Schlussrunden noch in der Frankfurter City endet und was vorher noch richtig schwer ist, weil so der Taunus und die umliegenden topografischen Schwierigkeiten dann doch ein paar Kilometer zu weit außen sind. So hast du halt immer noch letzten 30, 40 Kilometer als Sprinterteam die Möglichkeit, da den angerichteten Schaden durch die Pancheure wieder gerade zu rücken. Und so war es dann auch in diesem Jahr. Und ja, der Sprint, wie gesagt, fand ich ganz bemerkenswert, weil da hat, finde ich, dieser neue Bora Hansgrohe Sprintzug das erste Mal in diesem Jahr richtig gut funktioniert. Mhm. Also Daniel van Poppel, das ist ja der neue Anfahrer, der da Sam Bennett zu Siegen pilotieren soll, der hat genau im richtigen Moment ist er losgefahren, wie eigentlich ja das sonst nur Murkoff kann von Quickstep und mit Sam Bennett am Hinterrad, und da war eigentlich im Prinzip ja die Messe schon gelesen, also konnte keiner mehr an Sam Bennett irgendwie vorbeifahren, weil der Sonnen mit so einem Tempoüberschuss kam.
Ich finde das mit dieser Sprinter, also dass das jetzt so ein Sprinterrennen wird, ich finde das doch gar nicht schlimm. Also also je länger ich darüber nachdenke, es ist ja auch schön, dass die Sprinter auch mal so innerhalb der Saison außerhalb der Klassiker so eine Möglichkeit haben. Und vielleicht führt das ja auch zu, ist das ein gar nicht so taktisch dummer Gedanke, so das Rennen als Sprinter, na, ich will nicht sagen, reines Sprinterrennen zu machen, aber dadurch zieht man ja auch viele Sprinter an und hat die großen Teams da und so weiter. Vielleicht ist das für ein Rennen jetzt aus der zweiten Reihe gar nicht so falsch.
Nö, ist absolut richtig.
Aber Entscheidung
zu treffen. Ich würde mir halt wünschen, dass so zumindest noch so die Option offen wäre, dass mal eine Gruppe durchkommt oder ein einzelner Fahrer. Aber so, wenn du ja halt das Profil anguckst, von Kilometer 143 wird der letzte Kulminationspunkt erreicht und dann sind es noch, ja, was sind das, 40 Kilometer fast bis ins Ziel, fast komplett flach mit einer Abfahrt. Da ist es halt extrem schwierig. Also wenn man da das zumindest so ein bisschen noch offener halten würde, es wird auch ja für die Fans, denke ich, besser sein.
Ja, klar, ne? Mal gucken. Aber kann ja sein, dass man vielleicht nochmal irgendwie eine Möglichkeit findet, noch einen Berg irgendwo da aus dem Ärmel zu schütteln oder dreimal über eine Autobahnbrücke zu fahren oder sonst irgendwas. Mal sehen. Aber ich finde es so ganz nett und ja, das verspricht auch einiges, dann sage ich mal vorsichtig für die kommenden Rennen, ne? Also für was Sam Bennett für das Team Bora in der Lage ist zu leisten in dieser Saison.
Vor allem hinsichtlich der Tour de France, also sieht das ja jetzt dann vielleicht ganz gut aus, wenn man da jetzt mit diesem neuen Sprintzug den jetzt gut eingespielt hat, kann man vielleicht sogar den Top-Sprinter in Konkurrenz machen und man hat dann ja auf der anderen Seite noch die zweite Karte fürs Gesamtklassement.
Darauf wollte ich gerade hinaus, ne? Nicht, dass das zum Verhängnis wird. Also sozusagen den Klassementfahrern von Hansgrohe, wenn jetzt Sam Bennett wirklich in so einer Topform ist und dann einfach gesagt wird, naja, also ob wir jetzt hier irgendwie jemanden um Platz 5 mitfahren lassen oder ob wir die Chance haben, mit Sam Bennett vielleicht zwei, drei, vier Etappensiege zu holen. Naja, dann lass uns doch da lieber auf die sichere Bank gehen. Bin ich gespannt, wie die Entscheidung, also zum einen, wie
es ist. Man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Also muss das andere nicht lassen.
Ja, aber man kann auch auf vielen Hochzeiten tanzen und am Ende bei keiner als letzter das Licht ausmachen oder so ähnlich.
Das kann auch passieren, klar. Es ist immer so diese Doppelstrategie. Also, dass es das letzte Mal den Toursieger davon getragen hat, war, meine ich, im Jahr 2012, als Wiggins die Tour gewonnen hat mit Cavendish im Team. Kann ich mich dran erinnern, dass da, glaube ich, Wiggins sogar noch Cavendish auf den Champs-Élysées den Sprint angezogen hat.
Genau, das, also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wann dass es danach nochmal so in der Form geklappt hätte. Und das kann ganz glorreich sein, das kann aber auch, wie soll man sagen, das kann auch ganz stark nach hinten losgehen. Vor allen Dingen, wenn das Team ja auch ein relativ neu zusammengestellt, also nicht komplett neu zusammengestellt, aber wenn da auch nicht so ist, dass, ne, du weißt, was ich meine. Also wenn es das noch nicht so eingespielt ist. Ja, mal gucken. Also bin gespannt. Auf jeden Fall besser eine komfortable Situation haben und zwei Karten spielen zu können, als irgendwie mit nur, keine Ahnung, Karo 6 da zu sitzen und gar nicht zu wissen, was man machen soll. Also, Sam Bennett, Glückwunsch, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Team Bora. Damit vielleicht auch ein bisschen das Frühjahr gerettet, was man bis zum April nicht geschafft hat oder bis im April nicht geschafft hat. Dann alles Gute. Alles neu macht der Mai, heißt das doch, oder? Gibt's das nicht? Nicht? Irgendwie so? Naja, egal.
Das habe ich doch nicht gehört.
Ja, irgendwie. Ist auch egal. Ist halt Mai gelaufen. So, irgendwie versagen bei mir hier alle, wie heißt das, Tabs? Weiß nicht, irgendwie das Internet.
Ja, gut.
Vielleicht muss mir auf die Sprünge helfen.
Noch die zwei Rundfahrten, die jetzt oder 2,5, soll man mal so sagen, weil eine Kleinigkeit werde ich gleich noch ergänzen. Beim letzten Mal haben wir schon über Tour of the Alps gesprochen und hatten da schon bei dem Etappensieg von Lennart Kemner uns
genau
so ein bisschen gefreut, und da waren dann noch zwei Etappen zum Schluss. Also zum einen die Etappe am Großglockner, die dann von Miguel Angel Lopez gewonnen wurde, und was ich sehr bemerkenswert fand, war diese Schlussetappe in Osttirol-Lienz, wo nämlich Thibaut Pinot nach, glaube ich, fast 3 Jahren Durststrecke und Leidenszeit endlich mal wieder einen Sieg gefeiert hat.
Okay. Ich muss gerade gestehen, dass ich auf nichts Zugriff habe. Bei mir bricht alles zusammen irgendwie. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ich bin quasi blind gerade. Vielleicht kurz hier live on tape. Wo ist mein Passwort? Passwort habe ich auch nicht. Alles kaputt gerade.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Also man kann ja mal sagen, wie das da gelaufen ist. Ja, mach also, das.
Erzähl mal, während ich mich versuche, hier zu retten.
Da war an dem Tag, ja, Thibaut Pinot wieder in der Ausreißergruppe, nachdem er am Tag zuvor im Ziel wirklich Tränen geweint hat, weil er noch abgefangen wurde und nur Zweiter wurde am Ende von Miguel Angel Lopez da. Aber an dem Tag war er da gemeinsam mit David de la Cruz vom Astana-Team unterwegs. Und wenn man sich das Profil so ein bisschen anguckt, da sind die, ja, diesen Bannenberg einmal hochgefahren, was eine ordentliche Steigung ist mit 7-8 Kilometern, und dann noch nach Stronach. Das war wirklich eine sehr, sehr steile Rampe. Das war so, ja, 7 Kilometer vor dem Ziel. Die Etappe mit insgesamt 114 Kilometern doch recht kurz gehalten und knackig. Und ja, Thibaut Pinot hatte da gewisse Probleme wieder in den Abfahrten, aber ja, in dieser kleinen Schlusssteigung da zum Ziel hin konnte er dann seinen Mitstreiter noch, ja, ein paar Sekunden abhängen, und ja, also er hatte ja sehr, sehr lange da Rückenprobleme und sah schon fast so ähnlich aus, als würde ihm da so ein bisschen das Schicksal von Chris Froome blühen, dass er vielleicht nicht mehr so in die Spur kommt. Aber ja, hat selbst gesagt, er hat jetzt wieder Freude am Radsport und will sich da auch nicht zu viel Druck machen. Und ja, für mich ist das ein Fahrer, der mir sehr ans Herzen gewachsen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem ganzen Pech, was der jetzt schon alles in seiner
Karriere hatte. War das nicht die Nummer, wo bei der anderen Etappe, erinnere ich mich da gerade falsch, bei der Tour mal, wo er im, bei dem Giro oder Tour, wo er im Liedertrikot weinend gefahren ist? Oder schmeiß ich da gerade was komplett durcheinander mal wieder?
Nee, du hast schon grob gesagt recht. Also es war ja
grob,
bei der.
Du hast grob gesagt recht. Selten hat man jemandem gesagt, du erzählst gerade so Unsinn.
Nein, also teilweise ist das ja schon richtig, was du sagst. Zu 50%.
Es war ein Fahrradfahrer, der so reagiert hat.
Es war auch Thibaut Pinot, der so reagiert hat.
Gott sei Dank.
Sondern das war bei der Tour de France 2019, als er wirklich super, super aussichtsreich im Gesamtklassement,
ja, genau,
kurz vor Schluss lag und dann ja aufgrund von Oberschenkelproblemen dann.
Ja, mit dem Mannschaftskollegen noch, ne?
Der ist aufgeben musste, ja, genau, haben sich die ganzen Mannschaftskollegen noch um ihn versammelt. Das war wirklich ein Drama, und ja, gut, ich bleibe dabei. Also, wenn er damals nicht hätte aufgeben müssen, dann hätte auch Bernal, denke ich, diese Tour nicht gewonnen, sondern dann wäre es der erste französische Toursieger nach Bernard Hinault 1985, meine ich, gewesen.
Das war 20, genau, auf der 19. Etappe war das dann.
Das war genau auf derselben Etappe, wo es diesen Erdrutsch
gab, und genau,
wo Bernal dann davon so ein bisschen profitiert hat.
Das war eine der wenigen, also das ist so ein Tag, an den ich mich jetzt noch erinnere, wie ich das da gesehen habe. Also wie ich hier saß und dachte, der Arme, der Arme, der Arme. Ich weiß auch noch, dass ich dir eine Nachricht geschickt habe, in dem Moment, als ich das gesehen habe. Aber das sind so Momente, die vergisst man nicht komplett. Also ich wusste ja zumindest noch, dass er es ist. Ja, und Bardet hat das dann gesamt gewonnen. Ich habe wieder Augen im Internet. Ja, aber Tour of the Alps scheint sich auch so ein bisschen zu mausern, sozusagen.
Ja, und man muss auch sagen, für Romain Bardet ist ja auch ganz faszinierend. Also da war ja auch schon bei der Tour de France Zweiter 2016, aber es war sein erster Sieg bei einer Rundfahrt seit dem Jahr 2013 sogar. Damals hat er die Tour de l'Ain gewonnen, das Gesamtklassement, und danach kein Gesamtklassement mehr.
Tut das Team DSM vielleicht ihm ganz gut? Also ist dieser Wechsel von Agier-Désert, wo er, glaube ich, auch mit dem Vorsatz oder vorsätzlich weggegangen ist, so nach dem Motto, ich brauche mal was Neues, ich brauche mal ein bisschen irgendwie neuen Wind?
Ja, und vor allem hat er da nicht so viel Druck. Also kannst du dir ja vorstellen, also ein Franzose in einem französischen Team, der noch gut in der Gesamtwertung ist, da, ja, da sind natürlich gleich alle Medien immer hinterher, und da kann er sich so ein bisschen der Öffentlichkeit beim Team DSM, der französischen Öffentlichkeit, entziehen und kann sich da eher auf den Radsport konzentrieren, vielleicht als es jetzt in Frankreich noch bei Agier-Désert vorher der Fall war. Und ich habe ihn jetzt auch für den Giro sehr hoch im Kurs.
Da bin ich ja mal gespannt, was du dir da so ausgedacht hast. Gehen wir doch einfach weiter dann, oder? Zur nächsten, ja, Rundfahrt. Das ist dann die Tour de Romandie. Ich muss ja kurz hier noch die Kapitelmarke, bevor ich das hier in meinem ganzen Irrsinn vergesse. Du hast geschrieben, ich habe von der Tour de Romandie, wenn ich ehrlich sein darf, nur ganz, ganz, ganz am Rande was mitbekommen. Aber Ineos und Bora-Spiele, das klingt für mich sehr eindeutig, und das klingt für mich, als würde Team Bora da irgendwie weitermachen, wo es bei den Klassikern aufgehört hat.
Ja, nicht Proton-Spiele, sondern Bora-Spiele, kann man so sagen, weil die haben da ja zwei Etappen gewonnen, also die beiden wichtigsten, sage ich mal, die beiden Schlussetappen und auch noch das Gesamtklassement mit Alexander Vlasov mitgenommen. Und ja gut, da gab es im Prinzip eine richtige Bergetappe. Die wurde dann von Igita im Sprint vor Vlasov gewonnen, wo ich noch gedacht habe, wenn jetzt Bora da mit Vlasov die Rundfahrt gewinnen will, dann ist es vielleicht nicht so schlau, dass ihm da Igita die 10 Sekunden Bonifikation wegschnappt. Aber am nächsten Tag hat man gesehen, Etappe 5, die letzte Etappe, das war ein Bergzeitfahren über 15 Kilometer, richtig, richtig schwer. Also dieser Berg, der da drin war, der war, glaube ich, 8 Kilometer ungefähr lang, oder sogar noch ein bisschen länger. Und ja, ordentlich steil auch. Und da hat Vlasov ja die Konkurrenz wirklich distanziert. 30 Sekunden Abstand zum zweiten.
Simon Geschke. Überraschend.
Simon Geschke, ja.
Das hatte ich auch gelesen.
Im Alter von 36 liefert er da wirklich nochmal so eigentlich seine beste Bergleistung ab.
Ja, und das waren jetzt ja auch kein irgendwie Fallobst, was da mit unterwegs war, ne? Also wenn man jetzt einfach mal Kruiswijk, Pinot, Sepp Kuss, Isagire, George Thomas, um nur die Namen, um nur ein paar zu nennen, ne? Gino Maeda. Ja. Also Hut ab. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt, war ich ein bisschen verblüfft, will ich. Verblüfft klingt hart, aber doch, ich war verblüfft. Also hättest du es ihm so zugetraut?
Also er sah schon bei den Ardennen-Klassikern recht gut aus, aber dass er jetzt wirklich da am Berg so gut ist, das hat mich dann doch so ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte auch gedacht, war fest davon ausgegangen, vor diesem letzten Tag, dass Rowan Dennis die Rundfahrt gewinnen wird, weil der war da recht, ja, sah für mich sattelfest im Liedertrikot aus und ein Bergzeitfahren, man weiß ja, er ist super Zeitfahrer und klettern kann er auch einigermaßen, aber wie das bei Rowan Dennis halt manchmal so ist, also der bringt so manche Überraschung.
Ja, wobei, ne, also wer hatte das mal bei Ihnen mit den Dämonen gesagt, die in ihm sitzen? Ich weiß es nicht mehr, irgendein ehemaliger Kollege oder so, ne? Ja, also selbst im Niedertrikot kann ihm sowas widerfahren, und man ist ja schon froh, wenn er nicht dann einfach sein Rad in die Ecke schmeißt und nicht mehr wiederkommt. Also zumindest ist das noch nicht kolportiert worden. Insofern wäre ich jetzt, ja, kann passieren. Also einfach mal 2 Minuten bei so einem Zeitfahrt verlieren, einen schlechten Tag hast oder wer weiß, was los war. Und Alexander Vlasov ist mit Sicherheit auch kein unverdienter Sieger bei der Geschichte, ne? Also er hat jetzt entscheidende Etappe gewonnen mit dem Zeitfahren. Hat den anderen Etappen sich auch immer vorne gezeigt. Warum nicht?
Man muss ja schon fast sagen, dass das für Bora Hansgrohe die Verpflichtung von Vlasov ein Goldgriff gewesen ist. Wenn man jetzt mal seine Saisonergebnisse durchguckt, Valencia-Rundfahrt 1. gewonnen. UAE-Tour 4. im Gesamtklassement. Paris-Nizza, gut, do not finish, also nicht beendet. Grand Prix Miguel Indurain 2. Baskenland-Rundfahrt, Gesamtklassement am Ende 3. Flash Wallon 3. Lüttich 14. und Tour de Romandie gewonnen. Also das ist ja schon Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch noch nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass das, ich weiß nicht, wie lange ist sein Vertrag da? Das wird, also ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch
bis
nicht das Ende
2024.
Der Fahnen, das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also da, ich glaube, von dem her werden jetzt noch zwei schöne, mindestens zwei gute Jahre haben, wenn nicht da irgendeiner mit dem dicken, fetten Geldkoffer vor der Tür steht.
Ja, bin mal gespannt. Also er wird ja derjenige sein, für den bei der Tour de France dann auf Gesamtklassement gefahren wird und ja, wie er sich da schlägt.
Ja, drücken wir auf jeden Fall. Also ich glaube, alles richtig gemacht bei Team Bora Hansgrohe. Insofern super. Kommen wir noch zu einem letzten, ja, Mehrtagesevent ist vielleicht die richtige Sache. Und da musst du mich komplett abholen, weil da habe ich nichts mehr mitgekriegt, vor allem nicht von dem Thema, welches du jetzt hier rausgesucht hast, oder was hast rausgesucht, aber was zumindest so besprochen werden muss dann. 4 Tage von Dünenkirchen. Ich hoffe, mir fliegt jetzt hier nicht alles um die Ohren, wenn ich den Link anklicke, aber das sieht aus wie ein Sprint, der nicht gut ausgeht.
Ja, der gründlich in die Hose gegangen ist. Also die 4 Tage von den Kirchen, die auf 6 Etappen ausgetragen werden. Da gab es ja heute die 1. Etappe, also heute stand Dienstagabend und ein Massensprint dann am Ende. Und ja, da kam es dann zu einem ziemlich blöden Sturz, weil, ja, also wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, wir werden es hier verlinken an der Stelle, der Fahrer vom Team DSM, der Sprinter, der fährt halt einfach eine Welle nach links, also von ihm aus gesehen nach links rüber, die so nicht hätte sein sollen und nimmt dann 2 andere ins Sandwich, die dann ganz, ganz fürchterlich da.
Ja, ich sehe es jetzt in der Wiederholung schon zum 10. Mal und irgendwie kann man sich gar nicht erklären, wie das passieren kann. Also ne, da ist ja eigentlich noch mehr als genug. Also ich hoffe erstmal immer oder ich unterstelle erstmal keinen bösen Willen. Aber warum da diese, und das sieht ja auch aus, als würde er noch nicht mal rüberfahren, sondern sich so nur so rüberlehnen. Und es ist auf der anderen Seite mehr als genug Platz. Das ist also.
Ja, also muss man mal so sagen, dieser Schultereinsatz oder dieses leichte Checken, so ist ja unter Sprintern normal, aber dass dann der so die Tür zumacht und nicht nach rechts rüber fährt gegenüber dem Lottofahrer. Delis ist es, glaube ich, der da durch will, durch die Lücke. Das hätte nicht sein müssen, weil rechts war die ganze Fahrbahn frei und ist meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt, dass da nachträglich eine Disqualifikation vorgenommen wurde.
Ja, man, also vielleicht hat man einfach damit gerechnet, dass das von der Seite, also vielleicht war das auch eine, ich versuche es jetzt mal nur positiv, oder was heißt positiv, so seine Position einzunehmen. Kann auch sein, dass er einfach gedacht hat, da kommt, also er war so im vorauseilenden Gehorsam, weißt du, gegenchecken wollte.
Ja, oder ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist, vielleicht.
Ja.
Aber er wurde dann nachher Sam Walesford, also der Sprinter von Team DSM, auf Platz 118 zurückversetzt, also ans Ende der Gruppe, mit der er angekommen ist. Was ich aber so fast schon erschreckend fand, oder was mich mächtig erschrocken hat auf dem ersten Blick, wenn du dir das Video nochmal anguckst, wie halt dieser Reifen da in die Luft geflogen ist. Wo die beiden anderen da an der Bande mit den Rädern gegeneinander kommen.
Ah, okay. Ja. Ja, das ist halt irgendwie, wenn er in eine Richtung beschleunigt und dann so einen Widerstand bekommt, dann geht der halt hoch, ne?
Ja.
Oder ich hoffe, ich war. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, ne? Ja, der Reifen dreht sich halt schnell und dann kriegt er da einen Widerstand, der, ne, wie wenn er auf der Straße ist und dann dreht der hoch. Da kannst du noch von froh sein, wenn du aus den Pedalen schnell genug rauskommst, ne? Also irgendwie, sonst, wenn du da noch drin hängst, würde ich gar nicht nochmal nachdenken. Ja, nicht schön, nicht angucken, nicht nachmachen vor allen Dingen auch.
Ja, schaut's euch ruhig mal an in den Shownotes, den Sprint, und dann gibt's mit Sicherheit viele Meinungen dazu, ob da die Disqualifikation dann von Wellsport gerechtfertigt ist oder nicht.
Ja, ich glaube, man kann sich über die Qualifikation kaum beschweren, wenn ich auch dem Fahrer da keinen bösen Willen unterstelle, einfach mal an der Stelle. Apropos böser Wille, niemand hat die Absicht, irgendjemandem bösen Willen zu unterstellen, dass wir in den nächsten 3 Wochen massiv begeistert sein werden von dem Giro d'Italia. Das wird, glaube ich, für uns beide so radsporttechnisch, neben dem, was wir selber fahren, die in die Schlagzeilen bestimmen, unser Denken bestimmen, was weiß ich, auch alles, wie man es noch pathetisch ausdrücken kann. Und wie immer hast du es diesmal, hast du es schon besonders schön vorbereitet. Wie immer, wenn wir eine große Rundfahrt besprechen, gehen wir in der Sendung vorher mal auf die Strecke ein, gehen so einzelne Key-Etappen, Schlüsseletappen durch und du orientierst dich wie immer im Pro Cycling Stats, ich orientiere mich an der offiziellen Seite. Sehr schön schon mitgedacht. Vorher aber noch eine Sache. Ich habe vorgestern gelesen, dass der Giro d'Italia im Jahre 2025 mit einer Schlussetappe oben am Stilfzer Joch enden soll. Also ne, das Finale oben, letzte Etappe oben am Stilfzer Joch. Wann fahren wir los, damit wir unsere Zelte früh genug oben in den letzten Kehren aufschlitzen können?
Ich würde sagen, sobald die Straße von Schnee geräumt ist.
Alles klar, gut. Ich wollte nur kurz vorher drüber gesprochen haben. Ne? Also miete ich das Wohnmobil dann schon mal für so 2 bis 3 Monate.
Ja, ich habe es auch gelesen. Und ja, also schönere Geschichte zum Ende eines Giros kann man sich ja kaum vorstellen, als dass am Stilfzer Joch die Entscheidung fällt.
Ja, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Du kannst nur bitte dann jedem Fahrer vorher sagen, dass der nicht, dass er daran denken soll, bei seinem Handy das Roaming auszuschalten, wenn die auf der anderen Seite durch die Schweiz runterfahren.
Ich glaube, ich kenne da jemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Ja, aber ist okay. Weißt du, warum sollen die das den gleichen Fehler machen, den ich gemacht habe? Alles gut. Nee, also das war so eine Meldung, die ist in den letzten Tagen hier so vorbeigeschneit, wahrscheinlich auch in der Prä-Giro-Begeisterung. Ja, du sagst es, was kann es Schöneres geben? Ne? Außer ein Giro d'Italia, der vor dem Kölner Dom startet, was ich ja auch schon erleben durfte, kann das ja nur das, wie sagt man so schön, in einem Tempel des Radsports, nämlich das ist das Stilfzer Joch, mit Sicherheit. Der Petersdom des Radsports, ne, da zum Enden. Sicherlich gibt es kaum etwas Schöneres. Aber das ist noch Zukunftsmusik, nämlich erst, wenn es denn so wäre, in 1, 2, 3 Jahren. Aber vor der Tür steht der Giro 2022 und der startet in Ungarn. War, glaube ich,
ja,
schon mal angesagt, genau. Da und ist dann verschoben worden.
Es ist recht kurios eigentlich in diesem Jahr, dass alle drei Grand Tours einen Auslandsstart haben. Also der Giro startet, stimmt, in Ungarn, die Tour de France startet ja in Dänemark. Und die Vuelta in den Niederlanden, in Utrecht, wo wir auch schon mal mit dem Tourstart waren,
ja.
2015. Und ja gut, der Tourstart in Dänemark wurde ja auch schon verschoben, sollte ja eigentlich letztes Jahr da sein, wurde dann auch aufgrund der Fußball-EM in Kopenhagen verschoben und der Giro-Start sollte eigentlich auch schon im letzten Jahr in Budapest in Ungarn sein, wurde dann aber auch nochmal nach hinten verschoben und so, ja, fährt man halt dieses Jahr da los und klar, wie das so ist, wenn man im Ausland startet, braucht man so einen zusätzlichen, ich nenne es mal nur in Anführungs- und Schlusszeichen, Ruhetag, weil es eigentlich so ein Transfertag nur ist, den man dann gleich an dem ersten Montag hat, deswegen fährt man dann schon freitags los. Und was ich jetzt so beim ersten Betrachten der Giro-Strecke kurios finde oder ja unorthodox für eine Grand Tour, dass man nicht mit so einem Zeitfahren losfährt, also mit einem Prolog, sondern erst mit einer Straßenetappe und dann hinterher das Zeitfahren macht auf der zweiten Etappe.
Ja, absolut ungebräuchlich. Also ungebräuchlich ist jetzt ein komisches Wort, aber ich finde es auch irgendwie doof. Also ich finde, die ersten drei Etappen sind, die haben da einfach einen Fehler gemacht, auf den die zu spät hingewiesen wurden. Eigentlich ist Etappe Nummer 2 die erste, Etappe Nummer 3 die zweite und Etappe Nummer 1 die dritte. So wird ein Schuh raus. Weil dann hättest du ein Zeitfahren, dann könnte ein Zeitfahrer ins rosa Trikot fahren, dann hättest du am nächsten Tag einen Sprinter. Ja, dann hättest du nochmal schön, kann der Zeitfahrer nochmal sein Trikot zeigen, der Sprinter hat den Tagessieg, auch alles super. Und am dritten Tag ist eine Puncheur-Etappe, würde ich mal behaupten, ne, wo der letzte Kilometer irgendwie, oder die letzten, ja, fünf Kilometer ungefähr, ne, also jetzt so mit zwischen 2 und 5% irgendwie so schön hochgeht, wo dann halt irgendwie so ein Alaphilippe, hätte ich jetzt normalerweise gesagt, ein Van Aert, ein Valverde oder. Ich nenne jetzt einfach Namen, ohne zu wissen, dass sie starten. Aber für so eine Typ Fahrer geeignet wäre, der dann an dem Tag, je nachdem, wie viel er sich an Rückstand eingeholt hat auf dem Zeitfahren, ja, da sich dann das Trikot holen könnte. Also so wird total einen Schuh draus machen. Und warum hat man uns nicht gefragt?
Vielleicht wollten sie es ja nur aus touristischer Sicht gut machen und gut meinen und den Fahrern dann nach dem dritten Tag, bevor sie dann nach Sizilien übersetzen, noch so ein bisschen Zeit geben, um da vielleicht am Plattensee, am Balaton noch ein bisschen auszuspannen.
Meinen Segen haben sie, aber ich glaube, so haben wir die drei Etappen auch schon direkt zusammengefasst und es macht aus meiner Sicht jetzt zumindest aus streckenplanischer Sicht nicht wirklich viel Sinn.
Ja, aber ganz interessant ist ja, die erste Etappe ist eine Mini-Bergankunft, also am Ende so 5,5 Kilometer mit 4,2% im Schnitt ist was für Pancheure, also da wird kein reiner Sprinter gewinnen und wird ein verkleinertes Feld ankommen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass sich da die Pol. Also ich glaube, das wird so sein, dass da eine Gruppe von vielleicht so 30, 40 Fahrern vorne wegfahren wird. Auf der offiziellen Seite ist es so angegeben, dass die letzten, also von Kilometer 5, also dass die letzte Kilometer, es ist der erste Kilometer, da wird es dann nochmal, ist noch flach, da ist so 2,6% und dann die nächsten rund 5, irgendwas Kilometer, 4,6 Kilometer, die sind dann mit 5%, mit auch kleinen 8%igen Etappenteilstücke da dazwischen. Ja, ich glaube auch, dass da so eine 40-Mann-Gruppe rauskommt und da fahren zwei, drei raus vorne und dann war's das. Also das wird jetzt nichts Aufregendes. Weißt du, an wen ich komischerweise denken musste? Und zwar aufgrund seiner Leistung damals bei Milan Sanremo, Caleb Ewan.
Ja, kein schlechter Tipp mit Sicherheit.
Und vor allen Dingen, wenn der sich nämlich da ein paar Sekunden rausholt und beim Zeitfahren am Tag darauf auf den 9 Kilometer nicht so viel verliert und am nächsten Tag bei der dritten Etappe auch wieder eine Bonifikation kommt, könnte das einer sein, den du dann, so ein Sprinter, der es trotzdem ins Gelbe, ins rosa Trikot schafft.
Mhm. Ja.
Also hängt natürlich jetzt alles von den Zeit und Abständen ab und so den ganzen Blödsinn, den ich erzähle, aber war so ein Fahrer, der mir an den Sinn kam in dem Tag, wenn er mitfährt. Ich habe gar nicht so genau geguckt, wer überhaupt alles mitfährt, aber Caleb Ewan.
Ja, also ich habe einen anderen ganz, ganz haushohen Favoriten, also alles andere als ein Sieg, von dem würde mich doch sehr wundern, nämlich Mathieu van der Poel, dem also das ist ja wie auf dem Silbertablett serviert für ihn, wenn man mal so guckt, dass er beispielsweise da im letzten Jahr an der Mur de Bretagne die Etappe gewonnen hat, das ist ganz, ganz ähnlich. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt jetzt, also so seine letzten Trainingsdaten, da hat er genau in Spanien im Trainingslager solche Anstiege im Intervalltempo simuliert und hinterher auch noch Zeitfahren simuliert. Also lässt darauf schließen, dass er sehr, sehr motiviert ist, das rosa Trikot nach Italien zu tragen.
Okay, ja, das klingt für mich plausibel, da sage ich dann auch nichts gegen. Da fehlen mir die Argumente. Ich wurde diese Woche schon mehrfach von Sachen überzeugt, wo ich hinterher eingesehen habe, dass das Blödsinn ist, was ich gesagt habe. Okay. Hier kommen gerade noch aktuelle Meldungen. Irgendwas, Oleg Tinkoff, Bank. Oleg Tinkoff ist seine Bank los, das wäre immer ein großer Spaß.
Ja gut, der wird jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger als Bank enteignet von seiner oder rausgeworfen von seiner eigenen Bank, weil er sich vielleicht eine Meinung geäußert hat, die in seinem Heimatland nicht so beliebt ist.
Ah, okay. Dann, ja, das war nur die Meldung, die ich hier auch reingeschrieben habe. Hat er sich also kontra Putin geäußert und wird deswegen ins Anzeige geeignet? Habe ich das jetzt richtig zwischen den Zahlen gelesen?
Genau, das muss man ja auch mal so, also ich finde es lobend erwähnen, dass er einer der wenigen Oligarchen ist, der sich da wirklich klare Kante zeigt, sich dagegen stellt und auf der anderen Seite, klar, muss er jetzt mit den Konsequenzen leben.
Aber gut. dass er die Konsequenzen seiner Äußerungen wirklich wohl durchdacht hat vorher, ist auch nicht so sein Stil, glaube ich, immer.
Nee, das stimmt aber, schon.
Aber wenn er mal auf der richtigen oder guten Seite zumindest, so wie ich es, meine Sicht der Dinge ist, die sehr bescheiden ist, aber zumindest meine Meinung ist, da muss man das ja auch mal zugute halten. Ja, auf jeden Fall. Kam nur gerade hier so poppte hier gerade bei mir auf. Und als ich Tinkoff las, dachte ich, okay, das muss irgendwas mit dem Radsport zu tun haben. Gucken wir mal, was Aktuelles hier reingebracht wurde. Also, du sagst, Mathieu van der Poel trägt das rosa Trikot nach Sizilien. Da geht's wahrscheinlich hin, ne? Also, nee.
Genau.
Ja, doch.
Da setzen wir dann am Montag über und am Dienstag dann.
Zum Ätna.
Das ist dann der 10. Mai, also müsste der Dienstag sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau. Das ist so.
Und dann, ja, schon das erste richtige Highlight dieses Giros, finde ich, die Ankunft am Ätna, wenn man sich das Profil anguckt, sind so die letzten, ja, 40 Kilometer brutal schwer, weil es da im Prinzip von fast 100 Metern über Meereshöhe hochgeht auf 1900. Ankunft am Rifugio Sapienza. Kennen
das
wahrscheinlich.
Das klingt eigentlich schon, klingt schon wie ein Gedicht.
Kennen noch einige wahrscheinlich diese Ankunft aus diversen Giro-Etappen als auch von der Sizilien-Rundfahrt. Und das wird schon so das erste Kräftemessen der Favoriten, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird.
Ich möchte anmerken, 22,8 Kilometer mit 1358 Höhenmeter Unterschied im Schnitt 5,9% bis zu 14%. So zumindest die offizielle Aussage vom Giro d'Italia. Ist aber, also wenn ich mir den Anstieg so angucke, wäre das jetzt auch was für unser Eins, oder? Den könnten wir doch auch noch hochstrampeln, ohne jetzt uns richtig kaputt zu fahren. Ja, ist
relativ gleichmäßig, also ja. muss man sagen, also oben raus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die letzten Kilometer werden dann nochmal ein bisschen
leichter.
Leichter oben, ja doch, tatsächlich. Ich dachte eher andersrum, aber gut, oben raus noch ein bisschen leichter und mitten in der Mitte so relativ gleichmäßig. Ja. Steilstes Stück mit 10% vielleicht, das wäre schon was.
Das kriegen wir auch
sich antun.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das wird dann die erste hügelige Etappe. Dann am nächsten Tag ist dann der Mittwoch schon. Da fahren wir nach Messina. Komische Etappe mit einem Hügel, klingt falsch, aber ein richtiger Berg, so isoliert in der Mitte. Auch irgendwie komisch. Also was hat man sich denn da gedacht? Möchte man meinen. Aber ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es da einen Berg, den man halt fahren muss dann irgendwo.
Kommt halt drauf an, wenn man sich jetzt mal so die Karte so ein bisschen anguckt, da fährt man von der einen Inselseite auf die andere, von Catania rüber Richtung Meerenge von Messina und über diesen Berg rüber, das ist halt der Übergang auf die andere Seite der Insel und nach der Abfahrt von diesem Berg runter ist man halt komplett offen auch am Meer, also ich weiß nicht, wie da der Wind steht, aber vielleicht hat man sich gedacht, gibt es da eine Möglichkeit für Windkanten nach der Bergabfahrt.
Und man muss ja auch sagen, es ist für die Teams ganz entspannt, ne? Die können einfach geradeaus weiterfahren an der Küste entlang und sind schon vorher im Ziel.
Ja.
Also unter Logistik, okay, jetzt verstehe ich die Etappe. Das ist eine reine logistisch gedachte Etappe, dann ist das in Ordnung. Man sieht alle Sehenswürdigkeiten, der Westen hat was, der Osten hat was und man kriegt es gut koordiniert. Das ist das Fazit von Etappe Nummer 5, das mit einem Sprint enden wird, würde ich mal behaupten, einfach die letzten 3 Kilometer ohne Schwierigkeiten, ein bisschen wellig, aber also noch nicht mal wellig, also nix, flach. Windkante könnte das Problem geben. Das könnt ihr euch für Etappe Nummer 5 aufschreiben, Windkantensituation beobachten. Etappe Nummer 6 von Palmi nach Scalea. Scalea spricht man so aus wahrscheinlich schon.
Scalea, ja.
Sehr, sehr schlechte Straßen. Sehr, sehr schlechte Straßen. Sag ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir da langfahren, oder?
Ja, spricht auch wieder jemand aus Erfahrung.
Ja, da ich wiederhole jedes Jahr, wenn wir unten es lang geht, kein Fahrradverleih wollte mein Rennrad in der Gegend verleihen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau wir waren, aber irgendwo da unten war es. Dann muss ich meine Frau darüber fragen, die bei sowas deutlich besser ist als ich.
Tropea.
War ich in Tropea? Ich weiß nicht.
Also das ist da auf jeden Fall ganz in der Nähe ein bekannter Ort. Und was man, also für mich immer so markant ist, so in Süditalien, worauf man viel drauf achten muss, ist, dass da halt oft die Straßen auch sehr rutschig sind, weil da vielleicht die Autos so ein bisschen Diesel da manchmal auch noch auf der Straße lassen und da halt so ein Schmierfilm entsteht. Sieht man ganz oft beim Giro oder auch ja bei Rennen allgemein, die da im Spätfrühjahr oder im Sommer stattfinden, dass durch sowas ganz viele Stürze zustande kommen.
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Löcher in der Straße eher als Autofahrer zumindest war so das dominierende Thema für mich. Nicht die, aber es war auch im Sommer, da war es ja alles dann abgetrocknet und vielleicht schon von dem ein oder anderen Regen des Frühjahrs alles weggewischt. Aber nichtsdestotrotz, ich fand die Löcher in den Straßen einfach sehr beeindruckend. Also,
aber wer weiß, wenn der Giro kommt, werden ja oft die Straßen neu gemacht.
Eben. Ich meine mich auch an zu erinnern zu können, dass ich den gleichen Spruch hier schon mal gebracht habe und dann waren die Straßen wirklich völlig einwandfrei und alles super. Und das war genau diese Küstenstraße auch, die wir da immer lang gefahren sind. Was heißt immer, aber mehrfach lang gefahren sind. Naja. Etappe wird aber mutmaßlich nicht sehr aufregend werden. Also das wird, wenn ich auch da wieder
brennt.
Windkante, wird das so eine Übergangsetappe. Ne? Da fährt man mal 200 Kilometer, um sich die Beine ein bisschen auszutreten. Und ansonsten wird da nicht viel passieren. Ganz im Gegensatz zur für eine Campagnolo namensgebenden Berg, ich mache nochmal neu. Ganz anders am nächsten Tag, dort wird es deutlich hügeliger und es finisht auf einem Berg, der namensgebend ist für eine Gruppe von Campagnolo. Was für ein Satz. Von Diamante nach Potenza.
Ja,
ja, vielleicht. Bin ich jetzt so verwirrt?
Nö, du hast absolut recht. Ja. Also muss, das ist ja jedem ein Begriff eigentlich, Potenza. Und beim Giro habe ich es jetzt nicht so im Gedächtnis, dass das da oft Zielort war, aber wenn man sich die Etappe so anguckt, 200 Kilometer gut, zweimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie, einmal erste Kategorie und am Ende, ja, nach einer Abfahrt so leicht wellig noch die letzten Kilometer, also könnte was für Ausreißer sein. Was ich sehr komisch finde, ist dieser Erstkategorieberg, 32 Kilometer mit 4% im Schnitt, also der da so mittendrin ist irgendwie in der Etappe.
Welchen meinst du, den
Montesinho?
Ah ja, genau.
Ja, und das ist im Prinzip also für mich total offen, die Etappe, wie die ausgeht. Also da können sowohl eine Fluchtgruppe mit viel Vorsprung durchkommen, als auch sich plötzlich eine Schlacht zwischen den Klassementsfahrern abspielen.
Ja, ich glaube, was ist das für ein Wochentag? Freitag.
Der 13.
Freitag, der 13. Uiuiuiuiui.
Keine guten Vorzeichen.
Kein gutes Vorzeichen. Wer hat die Nummer 13? Müsste man eigentlich auch direkt noch prüfen. Ich glaube, dass, also, wenn ich mir so anschaue, am nächsten Tag, das ist eine ganz kuriose, also Napoli, da wird nicht viel passieren. Das sieht mir wie eine sehr flache Etappe aus, außer Windkante wieder. Und dann gibt's ja an dem darauf folgenden Tag, an dem Sonntag, da werden ja die Messer gewetzt. Ich glaube, das wird die Etappe Nummer 7, Diamante nach Potenza, das wird eine Ausreißergruppe machen. Also ja. Da bin ich sogar relativ, ich meine 4000 Höhenmeter, das ist jetzt auch nichts, was an dem Tag gefahren wird. Ne, das ist ja auch schon ein bisschen was. Und ich glaube einfach, dass das bestimmt wird von Ausreißern. Also, und das wird auch so eine das wird auch so eine Etappe sein, wo man dann schon vielleicht sich so andeutet, wer Interesse hat, am Bergtrikot mitzufahren, so ein bisschen, der sich vorher vielleicht auch schon irgendwo was eingefangen hat an Zeit. Obwohl, da gibt's ja
noch oder vielleicht für einen Favoriten eine optimale Etappe, wenn er das rosa Trikot nach dem Ätna hat, das da wieder los.
Das so wieder abzugeben. Ja, genau. Sowas wird da meiner Meinung nach auch passieren. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja. Genau. Also Ausreißer. Ja, denn
der nächste Tag dann Napoli, also rund um Neapel. Fährt man da so einen Rundkurs, finde ich ein bisschen eigenartig, die Etappe auch wieder.
Ja.
Sind aber immerhin 153 Kilometer. Da ist so zwei Berge, die man da, oder Hügel, soll man so sagen, die man da befährt, die so ein bisschen was für Pancheure sind vielleicht. Denke mir, ja gut, kann auch gut eine Ausreißergruppe durchkommen.
Ja, nee, aber ja, da würde ich, ich glaube, bei der Etappe würde ich fast behaupten, dass da ein Sprint passieren wird. Und ich einfach aus dem Respekt auch der Fahrer. Also wenn ich irgendwie sowas, wenn ich irgendein Team da dringend noch was machen muss oder irgendwie, ich glaube eher, also wie viel Höhenmeter hat der ganze Spaß denn? Ja, das summiert sich auch, okay. Aber naja, ich glaube eher, dass das so eine Sprintankunft noch geben wird, weil alle auch oder viele haben Respekt dann vor dem Blockhaus, der am nächsten Tag dann dort ansteht. Weil da...
Ja. Da geht's dann zusammen. Eines der Highlights des Giros, absolut. 192 Kilometer von Isernia zum Blockhaus. Und wenn man mal so guckt, was du gerade gesagt hast mit den Höhenmetern, also vertikale Höhenmeter 5080 an dem Tag, das ist schon ordentlich was. Vor allem die beiden letzten Anstiege sind natürlich knüppeldick. Mhm. Passo Lanciano, so rund 50 Kilometer vor dem Ziel und dann Blockhaus, die Bergankunft oben sind 13,9 Kilometer mit 8,4% im Schnitt. Also da kann man schon, wenn man sich gut fühlt, eine Vorentscheidung vielleicht im Klassement herbeiführen.
Ja, zumindest kann man da angeschlagen, also wenn man jetzt da an der Stelle irgendwie 4, 5, 6 Favoriten vielleicht schon alles ein bisschen drauf runter reduziert hat oder sich herauskristallisiert hat, kann man zumindest jemanden mit einem nicht ganz so guten Tag aus dem Klassement rausfahren. Ne, wenn sich da ein paar Leute zusammentun, ja. Und jemand hat einen schwachen Tag, dann ist der an dem, kann es gut sein, dass der an dem Tag einfach verloren ist. Und auch noch ergänzend wichtig, am nächsten Tag ist Ruhetag. Ne? Das heißt, also, am nächsten Tag ist nicht wieder, dass man den gleichen Kram nochmal machen muss oder ähnlich oder nochmal schlimmer, sondern man kann sich da durchaus mal ein bisschen aus den Schuhen fahren. Also ein Sonntag. Was war das nochmal? Ich muss mir das Datum, ich muss mir schon mal die wichtigen Daten notieren. 15. Oh ja, sehr guter Tag. Gefällt mir gut. Da wird es zur Sache gehen. Bin gespannt.
Glaube ich auch, ja. Und dann nach dem Ruhetag erstmal ein bisschen wieder was zum Einrollen von Pescara nach Jesi, auch fast 200 Kilometer, aber die ersten 100 komplett brettflach und dann im Finale wird es ein bisschen hügeliger.
Warte, ich habe glaube ich gerade ich habe gerade komplett irgendwo mich verloren. Wir sind beim, sag mal das Datum, hier.
Etappe Nummer 10.
10,
das
ja, genau.
Ist dann der 17. Mai. Und ja, wie gesagt, Finale, die letzten 100 Kilometer ein bisschen hügelig, wenn man von der Küste wieder von Pescara aus ins Inland fährt, ist meiner Meinung nach auch eine Etappe, die sich dann Ausreißer sichern werden. Ja.
Oder vielleicht auch eine Gruppe, die jetzt so ganz kurz vorm Ende so wegsteigt mit 5, 6, 7 Fahrern, ja.
Und am Tag danach dann Etappe 11.
Sprint.
Santa Cancello di Romagna nach Reggio Emilia. Ja, Reggio Emilia, also wer die Gegend da so kennt, das ist viel Flachland, muss man so sagen. Und dementsprechend ist auch die Etappe gezeichnet. Also wenn man sich das mal so auf der Karte anguckt, ist ja recht kurios. Also vom Startort weg bis nach Bologna gibt es, glaube ich, gefühlt 3 Kurven auf der ganzen Strecke. Also die ersten, wie viele Kilometer sind das bis zu Bologna? Das sind 100 Kilometer.
Und die brauchen auch, um auf die 480 Höhenmeter zu kommen, die bei mir hier zumindest ausgewiesen werden, da müssen die auch, glaube ich, sehr, sehr viele Autobahnbrücken mitnehmen, um die überhaupt in der Summe zu bekommen.
Ja, also das auf jeden Fall was für Sprinter.
Ja, definitiv. Und auch so eine klassische Überführungsetappe. Was mir jetzt schon an der Stelle auffällt oder was ich mal kurz erwähnen möchte, auch so die kommenden Tage betrachtet, sind, finde ich zumindest, recht viele lange Etappen. Ne? Also wir haben jetzt alleine, wenn ich mir mal angucke, 190 plus, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, von den ersten 11 Etappen sind 790 Kilometer oder mehr. Finde ich
ja,
so ein also Trend, umgekehrt zu dem ist, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben.
Weiß nicht genau, woran das liegt, ob man dann Transfers vielleicht vermeiden will. Also du hast ja auch mal die These aufgestellt, dass es den Fahrern dann lieber ist, lieber noch 50 Kilometer mit dem Rad mehr zu fahren, als 50 Kilometer mit dem Bus zum Hotel. Das kann ein Grund sein oder andernfalls, ja, kann ich es mir nicht so recht erklären, aber beim Giro hat man es ja in den letzten Jahren gesehen. Also wir erinnern uns da alle an diesen berühmten Fahrerstreik, wo es den Fahrern dann zu kalt war und sie keine Lust hatten, 220 Kilometer Flachetappe bei 5 Grad und Regen zu fahren.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ja, wird man zeigen, ne? Also hoffen wir erstmal auf gutes Wetter sowieso grundsätzlich, ne? Der Giro hat ja nicht immer nur Glück gehabt in der Hinsicht. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber fiel mir nur gerade an der Stelle auf. Wir sind jetzt bei Donnerstag, dem 19. von Parma nach Genova. Also einfach.
Parma-Genua, Etappe Nummer 12.
Ja.
Ist, ja, immerhin fast 3000 Höhenmeter.
Aber sind irgendwie zwar, er schummelt die Höhenmeter, finde ich.
Erschlichen, ja.
Ja, genau.
Also man fährt da die ersten 100 Kilometer tendenziell immer ganz, ganz leicht, vielleicht mit, ja, 2-3% würde ich so sagen, im Schnitt bergauf, bis man dann von 82 Metern in Parma über Null auf 957 angekommen ist. Und dann fährt man da von dem, Passo del Bocco unter
Passo in Richtung. Passo del Bocco? Den muss ich mir mal merken, den Namen. Gründe, die schwer nachzuvollziehen sind, aber derjenige, der vielleicht diese Sendung jetzt hört und wen ich meine, der weiß jetzt auch schon Bescheid, dass ich mir den Namen wegen ihm merke, den Passo del Bocco.
Ja, fährt man so Richtung Küste runter und dann noch 2 Anstiege, sind nicht wirklich im Finale drin. 9 Kilometer mit 4,3% und 4,3 Kilometer mit 7,9%. Da erreicht man den Gipfel, ja, 30 Kilometer vor dem Ziel. Weiß man auch nicht so recht, was man jetzt davon halten soll. Nee,
überhaupt nichts. Also kein
ganz ist komisch. Für mich auch so wieder Beute für die Ausreißer, weil 200 Kilometer wird keine Mannschaft kontrollieren können und für die Gesamtklassements-Favoriten ist es zu weit weg vom Ziel, um da was zu probieren.
Ja. Das denke ich auch. Da schließe ich mich deiner Meinung an. Dann auch, also eine der Etappen, wo ich mich auch wieder frage, was ist das denn los? Was ist denn da passiert? Sanremo nach Cuneo. Wie? Also man hat versucht, einen Berg zwischendurch anzupassen, der aussieht, als hätte man ihn mit dem Lineal in die Strecke reingepackt. Also wie viel, da ist noch nicht mal richtig angegeben, wie viel das ist. Also 250, einfach mal so ein 700 Höhenmeter, also jetzt auch nicht wirklich viel. Der kommt direkt, der fängt nach einer Sprint, also eine Sprintankunft nach einem bisschen, es geht ein bisschen hoch, dann gibt es eine Sprintwertung, nicht Ankunft, Sprintwertung, die direkt in einen 700 Meter steil hochgehenden Berg mündet und von wo aus man dann wieder ja, so ganz gemächlich runter, also ganz komische Etappe.
Im Prinzip musst du dir so Mailand-Sanremo umgedreht denken, genau. Und die Hälfte der Strecke. Also die fahren dann irgendwann von der Küste, von der ligurischen Küste ins Inland, wo man normalerweise den Turchino-Pass runterfährt, fahren sie jetzt diesen Col di Nava hoch, um dann halt ja dementsprechend da so auf einer Höhe von 900 Metern zu sein und sich so ein bisschen einzupendeln bis auf 400, 300 Meter runter und ja, dann im Finale ist es dann doch wieder recht flach. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da eine Sprintankunft zustande kommt.
Ja, das glaube ich auch. Also dafür ist einfach das Teilstück zwischen Kilometer 54 und 105. Also die fahren ja 100 Kilometer im Prinzip leicht mit leicht abwärtsgehend. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass die da wieder zusammenlaufen. Egal, was da vorher passiert ist auf den paar Kilometern, die werden wieder zusammenlaufen. Und genauso komisch und uninteressant, wie ich diese Etappe finde, finde ich, die nächste könnte wirklich etwas werden, das für eine Überraschung sorgt. Das scheint mir doch dann ein Rundkurs bei Santena Torino zu sein, oder? Täusche ich mich da von der Strecke?
Doch, das ist so ein, am Ende so ein Circuit da in Turin, beziehungsweise rund um Turin. Also die Etappe hat insgesamt nur, also eine kürzere Etappe, 147 Kilometer. Und ja, da fährt man mehrmals einen doch recht knackigen Anstieg, muss ich mal sagen. Also diese zur Superga Brig del Duca hoch, so heißt das richtig. 5 Kilometer mit rund 8% im Schnitt. Und da geht's nur rauf und runter. Es ist so ein bisschen Klassikerprofil.
Ja, oder Weltmeister, so ein Weltmeisterkurs könnte das auch.
Ja.
Also ne, für die Weltmeisterschaft nur doppelt so lang. Aber
es ist eine Etappe, die, denke ich, für Überraschungen sorgen könnte. Ja.
Das glaube ich auch, dass an dem Tag irgendwie, also das könnte jetzt so sein, wo so jemand auf Platz zwischen Platz 6 und 10 attackiert und seinen Heil in der Flucht sucht und so nach dem Motto, naja, besser, ob ich jetzt 10. werde oder 20. ist auch egal, aber hier kann man es mal versuchen. Und klingt auch blöd, aber finde ich, ist auch immer so ein Punkt noch, es ist am Wochenende, ne, samstags, Fernsehen ist da, Oma sitzt länger vom Fernseher und so. Es könnte was werden. Ne? Also da, von dem Tag verspreche ich mir auch ein bisschen was. Und mündet dann, ne? Also wenn du es da schon geschafft hast, dann kannst du am nächsten Tag nachlegen. Das ist dann nämlich die Etappe von Rivarolo Cavanese nach Cogne.
Ja, wobei man dabei sagen muss, die Etappe wurde so ein bisschen vermurkst, finde ich. Weil ist eigentlich eine super Bergetappe. Mhm. Man hat da zwei Erstkategorie-Berge, diesen Pilar Le Fleur und Verogne. Dann hat man noch diesen Schlussanstieg drin, aber dieser Schlussanstieg bietet meiner Meinung nach wenig Raum zur Attacke. 22 Kilometer mit 4% im Schnitt.
Ja,
wenn man sich das Ding mal anguckt zum Schluss, also die schwersten Passagen sind da schon unten drin, teilweise 1 Kilometer mit 10%, aber oben raus die letzten gut 8 Kilometer wird es nie steiler als 3,5%.
Ja, finde ich komisch. Also aber ich versuche mir das gerade selber schön zu reden, so nach dem Motto, naja, irgendwie wird da auch Spannung aufkommen. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, für wen dieser Berg dahingestellt wurde. Also auf jeden Fall nicht für die Bergfahrer. Und vielleicht gibt das ja auch eine interessante Wendung. Vielleicht, ja, aber verschenkt ist vielleicht so, ist ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber ich weiß, was du meinst. Also, und die Gegend hätte ja wahrscheinlich noch mehr hergegeben. Da bin ich ja felsenfest
überzeugt. Das glaube ich auch, ja. Also es lässt sich, denke ich, sehr gut mit einer Mannschaft kontrollieren, der Tag.
Ja. Ja, genau. Dann ist ja, aber es lässt sich andererseits muss man vielleicht auch sagen, ne, werden wir es jetzt mal positiv, es lässt sich aber auch mit einer Mannschaft vielleicht gut dagegen arbeiten.
Auch das wäre möglich, im positiven Sinne.
Dass jetzt zwei Leute, die auf Platz 3 und 4 sind, die sich die zusammenspannen und attackieren, ne? Wer weiß. Ich glaube, der Tag kann man eigentlich nur kurz vorher richtig bewerten. indem man weiß, welche Konstellation es ist. Ne? Wenn es jetzt ein Ineos-Fahrer, welcher auch immer, irgendwie mit 2 Minuten vorne liegt, dann kannst du den Tag eigentlich auch damit verbringen, auf der Wiese draußen Blümchen zu zählen. Ne? Das wird spannender wahrscheinlich. Aber ja. wenn das Team Ineos zurückliegt und und mit einer Mannschaftsstärke da aufhört oder das Team Jumbo, na, dann kann es auch ein spannender Tag werden.
Zumal am nächsten Tag dann auch Ruhetag ist ja. Und du eigentlich dann zumindest einen Tag hast, um dich von den Strapazen, die du dann deinem Körper angerichtet hast, wiederholen kannst.
Du meinst jetzt das Blumenzählen auf der Wiese? Das ist spannend. Ja, aber nach dem Ruhetag jetzt, also das ist eine Etappe, also ich hätte gerne die beiden Etappen umgekehrt gehabt, ne? Einfach so aus Fernsehgucktechnisch, weil das wiederum ist ein Tag, da geht's eigentlich ab Kilometer 30 ungefähr schon voll auf die Nase.
Ja, eine der schwersten Etappen des Giros von Salo nach Aprica. Und das sind insgesamt, ja, 5300 Höhenmeter fast, 5268, mit, ja, 3 Bergriesen, dem Goletto di Cadino, 19 Kilometer mit rund 6% im Schnitt, dann dem Mortirolo, 12,7 Kilometer mit 7,7% und zum Schluss noch diesen Valico di Santa Cristina, sind auch nochmal 12,7 Kilometer, 8,1% von da oben, also der Gipfel wird und ja, 6 Kilometer vom Ziel erreicht, geht es noch eine kleine Abfahrt runter. Man muss dazu aber sagen, dass man den Mortirolo da also nicht von der wirklich schweren Seite fährt. Also das ist jetzt hier auf der Karte gar nicht so gut einzusehen, aber man fährt da jetzt nicht von Mazzo di Valtellina oder von Tobo di Agata, heißt der Ort, meine ich, wo die zweite schwere Auffahrt ist, hoch, sondern ja, eine etwas sanftere Auffahrt.
Ich hoffe ja nur, dass diese letzten finalen Kilometer, ne, also bei mir wird das nochmal anders angezeigt, also die letzten 3 Kilometer, davon geht es rund 1,6 mit 9% bergab, dass das einfach gut zu fahren ist. Ne? Also jetzt, ich stelle mich, in meiner Paranoia stelle ich mir schon wieder Regen vor und irgendwie Schlamm und schwierige Bedingungen, unter denen dann 3 bis 4 Fahrern oben drüber fahren und dann die Chance ihres Lebens wittern, einmal eine Giro-Etappe zu gewinnen und deswegen auf diesen 1,6 Kilometern einfach mit Messer zwischen den Zähnen herunterdüsen, um dann am Ende nochmal die 1,4 Kilometer mit 3,2% bergauf irgendwie so viel Schwung mitzunehmen, wie es irgendwie geht. Also da stellt sich mir schon wieder die Nackenhaare auf.
Aber machen wir uns nichts vor, da werden wirklich nur noch ganz kleine Gruppen maximal von ein paar Fahrern irgendwie oben über den letzten Pass kommen. Guckt man sich mal so diesen Santa Cristina Pass an zum Schluss, da graut es einem dann schon vor allem den Sprintern wahrscheinlich. Der geht recht sanft los, erster Kilometer mit 3%, dann wird es so 8%, 7, 5, 7, 7 und dann die letzten so 5,5 Kilometer im Prinzip selten unter 10%.
Ja, bis zu 16% sogar. Ja, da kann man sich kaputt fahren. Ne? Und wenn ich das richtig sehe, dann ist ja oben noch eine Sprintankunft, kann das sein?
Auf dem Berg.
Ja, das sieht zumindest sieht das hier in der bei der Giro.
Ja, also bei mir ist es jetzt hier beim, also ich habe hier das Pro Cycling Stats Ding offen. Also da ist der zweite Zwischensprint bei diesem nicht kategorisierten vorletzten Berg.
Ja, ich glaube, der war bei mir hier auch angezeigt. Ja, den meine ich ja. Ja, also viel Spaß, sage ich dazu. Nur viel Spaß, aber ohne mich. Ja, also wie gesagt, für mich ist erstmal das Wichtigste, dass die gut die letzte Abfahrt dann noch nehmen werden. Aber das wird definitiv auch einer der entscheidenden Tage. Da können wir, glaube ich, von ausgehen.
Etappe 17 ist dann ähnlich gelagert, so ein bisschen vielleicht. Also da geht's gleich zum Anfang, werden sich die Fahrer wahrscheinlich erstmal auf der Rolle warm fahren, weil es dann nach dem Start gleich den Passo del Tonale direkt hochgeht und dann im Finale drin 2 Erstkategorieberge. Ähnlich wie am vorigen Tag ist dieser letzte Erstkategorieberg, dieser Monte Ruvere, 8 Kilometer, 9,6%. Sehr, sehr steil, muss man sagen. Mhm. Und von da oben raus geht's auch, ja, erstmal noch auf so einem Plateau ein paar Kilometer, 2-3 Kilometer und dann noch so eine kleine Abfahrt ins Ziel.
Ja, wobei das, also wenn du dir mal, ich versuche dir die Bildadresse mal jetzt zu schicken, das sieht eher aus wie eine Sprungschanze, zumindest bei mir. die da ins Ziel führt. Weil am Ende geht es ja doch nochmal, den letzten Kilometer geht es zumindest bei mir wieder leicht bergauf.
Also das, ja, das ist so ein bisschen, wo ich jetzt auch sehe, gut, da ist nochmal deutlicher gemacht, hier auf dem Giro-Profil, wie so ein bisschen wie so eine Halfpipe aus.
Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken vorher, den wollte ich sagen. Ah ja, genau. Glaubst du wirklich, die fahren sich da vorher warm? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich einer von den Top 5 wäre an dem Tag, ne, dann würde ich mit Sicherheit die Telefonnummer von den Vieren vor mir haben und würde jetzt sagen, pass mal auf, Jungs, jetzt machen wir alle mal halblang, ne? Wir haben alle echt schon ein paar Tage, sind wir jetzt schon Rad gefahren. Wir sind aber in unserem Leben schon ein paar Tage Rad gefahren. Lass uns einfach mal hier so Gentleman Agreement. Wir fahren jetzt diese, was sind das am Anfang, 8 Kilometer ungefähr. Da machen wir jetzt mal ganz entspannt und ruhig. Ja, dann können wir uns eine halbe Stunde warmfahren sparen. Da fahren wir uns 8 Kilometer, da fahren wir uns einfach mal hier entspannt warm. Ja, und dann haben wir eh nochmal erstmal 80 Kilometer oder 70 Kilometer zum Einrollen. Oder nee, ab dann sind es dann wahrscheinlich noch 60. Haben wir 60 Kilometer zum Einrollen, da können wir noch die Beine ein bisschen lockern und so, und dann fahren wir richtig rennen. Also die SMS würde ich auf jeden Fall, oder iMessage oder weiß der Geier was, oder die WhatsApp würde ich an die Kollegen anschreiben.
In die WhatsApp-Gruppe dieser CPA-Fahrervereinigung, genau, ja. Aber da hast du dann wahrscheinlich als Klassementfahrer die Rechnung ohne die Ausreißer gemacht, die die Etappe gewinnen wollen.
Ja, aber wenn du die jetzt auf den 60 Kilometern bergab nicht mehr reinholst, dann ist es auch egal. Und die Ausreißer, also die, die da wegfahren, die sind auch egal. An Etappe 17. Dann sollen sie die Etappe gewinnen, aber das, also ich würde es zumindest versuchen, also ich würde die anderen versuchen zu überreden und meinetwegen auch bestechen, also dann würde ich auch Umschläge so abends unter der Tür durchschieben. Tomorrow no trainer, ja, so kleine undurchnummerierte Scheine oder wie das heißt. Ja, aber könnte auch eine interessante Etappe werden. Also vielleicht macht einer nicht mit und fährt sich vorher warm und alle gehen dann so ganz entspannt zum Start und dann sitzt da, keine Ahnung, Carapaz schon seit 3 Stunden auf dem Trainer und ist so heiß wie Frittenfett. Kann auch sein. Aber dann kriegt er irgendwie, keine Ahnung, Pumpe in die Speichen. Das ist Etappe Nummer 17, die wir jetzt als Trainer-Etappe hier einfach mal benannt haben. 18 ist dann nach von Borgo Valsugana nach Treviso. Ich glaube, das wird dann der ruhige Tag, den sie sich alle vorgenommen haben, und eine Sprintankunft von den Sprintern, die noch dabei sind. Etappe Nummer 18, 150 Kilometer, nur ganz kurz. Etappe Nummer 19 kann viel passieren, muss aber auch nicht was passieren, wäre meine Theorie.
Ja, auch die Etappe habe ich nicht so ganz, also verstehe ich die Logik nicht so ganz. Also man baut da so eine Bergetappe, 178 Kilometer mit, ja, 2 Drittkategorie-Bergen, einem Erstkategorie, einem Zweitkategorie-Berg, baut aber diesen Erstkategorie-Berg, der sehr schwer ist, 10,4 Kilometer mit 9% im Schnitt, da so mitten in die Etappe rein, von daraus eine relativ lange Abfahrt und dann diesen Schlussanstieg, ja, sind 7,3 Kilometer mit 6% im Schnitt, jetzt auch nicht so super schwer, also dass da irgendwie eine große Selektion stattfinden würde.
Meine Theorie, das hat man hat bewusst diese Etappe so semi-schwer gemacht, um einfach die Fahrer nicht zu sehr abzuschrecken von dem Tag danach und vor allen Dingen, um da nicht eine Entscheidung herbeiführen zu können, die am nächsten Tag nicht nochmal umgeworfen werden kann. Das ist so ein bisschen, also man musste den Tag noch irgendwie füllen, weil der nächste Tag, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist das die Königsetappe? Ja, also das da, also.
Also Etappe 20 ist für mich so die Königsetappe. Gut, ja. Bin da natürlich jetzt auch befangen, weil ich die Etappe quasi letztes Jahr im Urlaub abgefahren bin. Sind 168 Kilometer zwischen Belluno und dem Fedaya Pass Marmolada. Ja gut, man fährt da von Belluno auf 360 Metern los, dann kommt der Passo San Pellegrino, Passo Pordoi und zum Schluss Fedaya Pass hoch. Und ich kann nur sagen, also diesen San Pellegrino Pass von der Seite von Cencinige Agordino bin ich da auch hochgefahren, nicht über die Hauptstraße, sondern durch einen unbeleuchteten Tunnel. Der ist wirklich, wirklich brutal schwer, 10 Kilometer mit 8% im Schnitt, aber wenn man sich das Profil von dem Ding anguckt, in der Mitte, da gibt's so 3 Kilometer, die sind bei fast 11%.
Du bist beim Pellegrino?
Ja.
Okay.
Da gibt es so 3 Kilometer mit 11%, das geht da die ganze Zeit in Kehren hoch. Also das ist so wirklich einer der schwierigsten Pässe, die ich irgendwie mal gefahren bin. Und dann halt noch Podolpass, gut, kann man sagen, ist ein Rollerberg, aber ist natürlich auch auf 2300 Metern fast. Mhm. Das spielt da auch eine gewaltige Rolle. Und dann den Fedaya-Pass über Malja Ciapella und von der Seite ist er wirklich sehr, sehr schwer. Also 13 Kilometer mit 8% im Schnitt. Von der anderen Seite, wo ich ihn hochgefahren bin, also ich bin letztes Jahr im Urlaub nur die Abfahrt sozusagen runtergefahren, wo sie dann hochfahren werden. Unten rein, ja, ist er noch relativ machbar, ne? 4% so 1 Kilometer auch mal. Aber die letzten 5 Kilometer im Prinzip, ja, eine Durchschnittssteigung von fast 11%. Ja. Das ist schon Wahnsinn, wie es da hochgeht. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie oben das Ziel gemacht haben, weil das hemmt für mich immer so ein bisschen das Rennen, wenn zum Schluss dieser wirklich krasse, krasse Berg wartet. Mhm.
Also ja, also du sagst schon, ab Kilometer 8,6, also das sind dann rund 5,4 Kilometer, sinkt eigentlich die Höhenmeter selten unter die 11%. Unter die 10 zwischen, also 10,5% im Schnitt. Also das ist wirklich, wirklich ein Tag, an dem die Sprinter sich wünschen, sie hätten doch was Vernünftiges gelernt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was der Tag bringt.
Und ich hab's jetzt noch nicht so richtig. Also gut, das ist jetzt eine Insider-Diskussion, aber ich hab's noch nicht verstanden, ob sie jetzt diese, also am Fedaya-Pass gibt's unten so eine ganz, ganz malerische Schlucht, die bei einem Erdrutsch vor ein paar Jahren mal komplett verschüttet wurde, die Sotoguda-Schlucht. Mhm. Da habe ich gesehen, im letzten Jahr waren sie jetzt dabei, unten das Ding wieder freizuräumen. Da konnte man ja durch so eine, also wie durch so einen Canyon konnte man da durchfahren, früher immer. Das fand ich sehr schade, dass ich das letztes Jahr nicht machen konnte und bin jetzt gespannt, ob sie da in diesem Jahr fertig sind und da auch wieder durchfahren können.
Ich gucke gerade, ja, aber in der Beschreibung, also in der englischen Beschreibung steht jetzt also so überflogen, wie man das so macht, da sehe ich noch nichts davon. Ja, aber das wird, glaube ich, ein Festtag, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und deswegen vielleicht möchte man einfach auch die Entscheidung bewusst auf diesen Tag dann irgendwie, ja, fokussieren oder an diesen Tag hinantragen oder wie man das auch immer nennt, und hat deswegen den Tag davor so ein bisschen kurios und auf den ersten Blick unentschlossen vielleicht gemacht oder nicht so hart. Könnte vielleicht so,
wenn man gute Theorie, ja.
Also wenn man zumindest so einen größeren Bogen spannen würde, ne, so nach dem Motto, okay, machen wir 19 nicht so hart, dass es nicht entschieden ist, damit alles auf den 20, auf Etappe Nummer 20 und natürlich, muss man auch sagen, 21 noch fokussiert. Denn da ist ja nochmal ein Zeitfahren von Verona nach Tissot, Zeitfahren, ne? Muss man Tissot-Uhren?
Ja, Verona nach Verona.
Ja. Genau, und es ist aber auch nicht, also jetzt, es ist jetzt nicht das allereinfachste Zeitfahren. Ne? Also,
ja, es ist so im Prinzip die Kopie von dem Zeitfahren von 2019, als der Giro da auch in Verona geendet hat und ein paar Mal schon davor über diesen Torricelle Anstieg, ja, 4 Kilometer, 5%, also ist jetzt nicht so super leicht, nur für Roller, sondern auch schon ein bisschen anspruchsvoller, aber ich denke so.
Aber, und warte, eine Sache noch, kurz an der Stelle, wenn wir über die Strecke sprechen. Es hat aber auch verdammt viele Kurven, ne? Also, wenn ich mir das so anguckst, also so 90 Grad Kurven, das ist jetzt auch nicht so gerade durchgebrettert, ne, wie es ein Tony Martin gerne gemocht hätte, sondern da sind schon auch S-förmige Kurven, 90 Grad Kurven und so weiter und so fort. Also, es reicht nicht nur treten zu können an der Stelle.
Richtig, ja, da musst du schon gut mit einer Zeitfahrmaschine auch steuern können, nicht nur in der Abfahrt von diesem Torricella Berg, sondern auch in Verona noch drin gibt es viele verwinkelte Stellen.
Ja, ja. Also das also im Hinterkopf behalten, wenn ihr euer ganzes Vermögen auf Ron Dennis wetten wollt. Ghana. Ja, das war's. Wie ist denn so dein Gesamtfazit, bevor wir uns jetzt mal überlegen, wer das Ding gewinnt?
Also ein Gesamtfazit von der Strecke. Also ich habe schon bessere Giro-Austragungen auf dem Papier gesehen. Also entscheidend ist ja immer, was die Fahrer draus machen, klar. Aber mir fehlt halt eine so eine Etappe, wo wir gesagt haben, Ja, da sind jetzt so viele Etappen, auch gerade diese Überführungsetappen, die so an die 200 Kilometer lang sind, die doch recht lang sind. Mir fehlt halt so eine klassische, richtig lange Bergetappe. Die sind alle doch ein bisschen kürzer gehalten. Eine davon hätte ich mir gewünscht. Der Rest der Bergetappen kann ruhig ein bisschen kürzer sein, aber eine so zum Aussieben, sage ich jetzt mal, so brutal es auch klingt, aber da wirklich den Unterschied machen zu können. Aber ja, ansonsten, viele Etappen habe ich ja schon so ein bisschen bemängelt, verstehen wir nicht richtig, was da der Sinn dahinter ist, aber es kann natürlich auch alles eine positive Überraschung immer sein.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass, also ich sehe das wie du, manche Etappe hinterlässt mich einfach so ein bisschen ratlos, so nach dem Motto, okay, ich verstehe, also ich habe eine Idee davon, was ihr euch gedacht habt, aber so richtig verstehen tue ich es auch nicht. Oft, ne, weil manchmal sind es ja auch einfach wirtschaftliche Zwänge oder geografische, die man vielleicht nicht so sieht, so wie du jetzt mir im ersten die Etappe Nummer 3 erklärt hast, ne, so nach dem Motto, hey, du fährst von der Westküste an die, nee, was war es, Etappe Nummer 4. Etappe Nummer 5. Ne, du fährst einfach von der Ostküste rüber an die Westküste. Okay, da muss man sich auf die Karte, der Karte das vielleicht mal anschauen. Ich habe da aber trotzdem so 2-3 Etappen, wo ich sagen würde, ey, da kann ganz viel passieren, das kann ganz, ganz, ganz viel Spaß machen. Und so 2-3 Etappen, wo ich mir denke, naja, das kann aus der Situation heraus was entstehen. Ne? Also da legt dann der Giro etwas hin, wo die Fahrer was draus machen können. Deswegen bin ich noch so verhalten optimistisch. Also vielleicht bin ich aber auch so freudig erregt, dass es einfach ausreicht, um mir die Etappe, um mir die Strecke schön zu reden. Bin aber auch bei dir. Ne? Also wir haben schon andere. Also es gibt einfach zu viele Etappen, wo ich Fragezeichen in meinem Kopf habe.
Ja, und man muss ja auch sagen, ansonsten ist der Giro oft dafür bekannt gewesen, dass die dritte Woche vor allem sehr, sehr schwer ist. Und das ist in diesem Jahr, finde ich, nicht so der Fall. Also da sind jetzt nicht so die Bergetappen aneinander gepackt und was halt auch auffällig ist, also ich glaube, wenn ich mich nicht völlig täusche, ist schon der Pordoi-Pass, die Cima Coppi, also 2236 Meter, also wenige von diesen wirklich hohen Bergen, wo man auch vielleicht, denke ich mal, dem Risiko so ein bisschen aus dem Weg gehen will, dass da irgendwie das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht.
Ah, okay. Ja, das kann auch sein, dass man einfach mal sagt, okay, dieses Jahr machen wir mal einen auf Nummer sicher gehend. Bemerkenswert finde ich noch die große Anzahl am langen Etappen am Anfang. Weiß nicht, ob man damit versucht, ein bisschen die Schwierigkeit auszuhalten. Aber andererseits muss man überlegen. Ich habe jetzt mal bewusst die ganze letzte Woche mal aufgemacht. Ne? Also 5.200 Höhenmeter, 3.700 Meter Höhenmeter. Okay, mal einmal zwischendurch ein bisschen weniger. 3.200 Meter, 4.400 Höhenmeter. Das sind schon immer, also das sind jetzt schon Kracher von den
Höhenmetern. Ja, die sammeln sich aber so halt über die Etappen immer an. Also
ja, aber die merkst du am Ende des Tages auch, hoffe ich. Also 4000 Höhenmeter fahren und 4000 Höhenmeter fahren ist 4000 Höhenmeter fahren, sagt der Volksmund. Das wird also ein Zuckerstäbchen wird das auch nicht, die Nummer. Ich bin gespannt. Also ich bin ausnahmsweise mal, du bist ja sonst immer derjenige, glaube ich, von uns beiden, der eher freudig sich die Etappen anguckt, weil er sie auch besser kennt. Aber ich bin da jetzt gar nicht so. Ich guck mir das mal an. Ich glaube, ich gucke dieses Jahr den Giro. Da muss ich selber husten. Also, und dann gucken wir mal, wie wir die Daumen drücken. Weil irgendwie muss man ja die Daumen drücken, ob man will oder nicht. Wie immer machen wir doch hier Sieger, wem wir die Daumen drücken und wem wir einfach sagen, der wird es dann wohl werden. Vielleicht, ich rufe mir hier mal eine Übersicht auf, wo ich das sehen kann. Dass ich mir noch so Giro d'Italia. Also für mich ist es eigentlich schon relativ klar, wem ich die Daumen drücke.
Ja.
Ich habe zwei, denen ich die Daumen drücke. Eigentlich fast drei. Also ich finde, du magst mich korrigieren. Und das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde, es ist jetzt so von den Fahrern, die ich hier so sehe, so, wo man dann auch mal bei denen mal gucken kann. Es ist jetzt von den Fahrern, die da vorne so unter den Favoriten gelten, komischerweise sehr viele dabei, denen ich es gönnen würde. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Also wenn früher irgendwie Fahrer X gegen Fahrer Y getreten, hatte ich meistens so, boah, nee, der nicht. Also eher schon so einen Gedanken, lieber der nicht, lieber den anstatt dem. Und jetzt, wenn ich so ehrlich bin, wenn ich mir die angucke, da sind jetzt eigentlich fast nur Fahrer, wo ich sagen würde, ach ja, der kann so ein Ding mal machen, das würde mich freuen. Und zwar, ne, also ich gehe jetzt mal einfach die Namen durch. Carapaz. Ja, warum denn nicht? Wäre doch eine schöne Sache. Also warum soll der Carapaz nicht mal so ein Ding gewinnen?
Er hat den Giro ja schon mal gewonnen.
Ja, aber warum soll er es nicht nochmal? Also ist jetzt ein Fahrer, der hat bei mir noch nie negative irgendwie Assoziationen ausgelöst. Und Ineos ist jetzt auch nicht ein Team, wo ich sage, den traue ich das nicht zu.
Nee, also wenn man sich dann mal die Startliste so ein bisschen durchguckt, die Teams durchgeht, dann muss man absolut sagen, dass Ineos so die stärkste Mannschaft eigentlich wieder am Start hat. Mhm. Wenn man mal guckt, Carapaz, Castroviejo, Ben Tullett, Jonathan Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov und Ben Swift.
Ja, da wäre manche Mannschaft froh, wenn sie die überhaupt auf ihre drei Rundfahrten verteilen könnte.
Also gut, und auf der anderen Seite hast du halt immer noch so einen Richie Porte beispielsweise in der Hinterhand oder einen Pavel Sivakov, falls Plan A damit Carapaz nicht klappen sollte. Von daher ist es, denke ich, absolut, ja, eigentlich Carapaz der Mann, den es da zu schlagen gilt. Aber ich finde eigentlich, also was jetzt auch die letzten Auftritte angeht, die Vorbereitung von Simon Yates sehr bemerkenswert. Mhm. Der hat jetzt bei der Asturien-Rundfahrt, so eine kleine Rundfahrt, die ein bisschen unterm Radar läuft, langsam wieder aufgebaut und hat da zwei Bergankünfte oder zwei Bergetappen in beeindruckender Manier gewonnen und ist aber auf der zweiten Etappe hat er komplett rausgenommen, hat er ganz, ganz viel Zeit gefressen und sieht für mich so aus, als würde er da vielleicht jetzt mal richtig, richtig rangehen an den Formaufbau, nicht, dass ihm da wieder irgendwie was fehlt am Ende. Also ich denke da immer noch an das Jahr 2018. Mhm. Diese Etappe über Colle delle Finestre, wo er so furchtbar eingebrochen hat, wo Froome dieses 80 Kilometer Solo gemacht hat, weil der sah ja da schon den ganzen Giro wie der sichere Sieger aus.
Mhm. Erwarte ich von Froome dieses Jahr übrigens zu keinem Zeitpunkt, möchte ich nochmal kurz an der Stelle anmerken.
So ein Solo. Man muss aber sagen, bei Chris Froome, also da kommt jetzt wieder langsam. Also wenn man sich jetzt mal seine Ergebnisse anguckt bei der Tour de Romandie, da war jetzt schon immerhin, ja, wieder in Bereich der Top 50, wo du vorher mal gedacht hast, ne, ist dann immer schon.
Ja, aber es kann doch nicht der Anspruch eines Chris Froome sein, bei der Tour de Romandie auf Platz 50 zu fahren. Also.
Ja, aber die Tendenz ist steigend. Also
ja, die Tendenz bei mir ist auch steigend. Steigend, weniger Vertrauen in ihn. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Also er hat ja seine Zeit. Aber um den Bogen wieder zurück, Simon Yates, ja, genauso wie Carapaz würde ich sagen, ja, dem gönne ich es doch, das wird mich freuen. Ne, warum nicht? Also dieses Eingehen damals, als er zu früh in Vorbau wahrscheinlich, ist uns allen noch in Erinnerung. Insofern, ja, durchaus. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Wen haben wir noch, den ich erwähnen wollte? Definitiv jemand, dem ich immer die Daumen drücke, selbst wenn der, keine Ahnung, morgens beim Brötchenbäcker Brötchen holen länger in der Stange steht, dass er schneller vorankommt, Mikel Landa.
Ja,
also. Warum nicht? Warum soll es bei ihm nicht auch mal der Knoten platzen? Genauso wie Simon Yates, ne? Warum soll Landa es nicht auch mal schaffen?
Das ist halt so die Sache. Also, ich würde auf Landa nie irgendwie Geld wetten, weil bei Landa ist eigentlich immer irgendwas. Also, der war schon so gut in Form immer und dann kam ein Sturz, eine Krankheit, taktische Zwänge im Team oder sonst irgendwie was dazwischen. Aber ja, es ist definitiv einer der beiden Fahrer, den ich besonders die Daumen drücke.
Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ja zwei, denen ich die Daumen drücke. Das eine ist definitiv Landa. Also einfach damit er mal Ruhe findet. Das muss ja auch für den schlimm sein, oder? Sei mal ehrlich.
Ja, der ist ja schon traumatisiert.
Ja, also wenn ich hier mal gerade gucke, er ist zweimal Vierter geworden. Also immer knapp am Podium vorbei. Einmal Dritter beim Giro. Okay, Bergtrikot vom Giro hat er 2017 geholt, diverse Etappen hier und so, ne? Aber also ihm wäre es einfach, ich glaube, vielleicht wird er dann auch aufhören, so nach dem Motto, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Besser wird es nicht mehr. Also Mikel Landa definitiv noch ein Kandidat. Wen haben wir noch in der Verlosung? Mikel Angel Lopez immer, behaupte ich mal.
Ja, also Almeida von UAE, der die alleinige Kapitänsrolle dann hat, ist definitiv jemand, der, wenn er nicht wieder einen schlechten Tag hat, wie im letzten Jahr, um den Gesamtsieg mitfahren dürfte. Tom Dumoulin gibt's noch.
Oh ja, Wundertüte. Also bin ich sehr gespannt drauf. Also auch, aber auch so nach dem Motto, ja, also weißt du, bei manchem Fahrer ist man ja auch gespannt drauf und denkt sich so, naja, okay, komm, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es nichts mehr wird. Aber Dumoulin würde ich auch nochmal eine gute Rundfahrt gönnen. Also auf jeden Fall. Und er wird da im Team Jumbo ja wahrscheinlich auch jegliche. Also das ist ja auch, wie soll man sagen? Also da ist er so verwurzelt. Also das kann auch gut funktionieren.
Ja, und sie haben ja auch also einen Überraschungskandidaten, dem ich da viel zutraue, noch im Team zusätzlich mit Tobias Voss, ein junger Norweger. Der war jetzt im letzten Jahr beim Giro schon mal Neunter immerhin. Und ist so einer, der Überraschungspotenzial hat für mich. Aber Tom Dumoulin, klar, also lief jetzt zuletzt vielleicht nicht alles nach Plan, aber dem ist bei seinem Potenzial immer alles zuzutrauen.
Ja.
Und also, ansonsten, ja, haben wir halt noch Bora Hansgrohe, müssen wir nochmal drüber reden. Da haben wir halt gleich drei Fahrer, denen alles zuzutrauen ist bei dem Giro. Also die haben einen Wilco Keldermann dabei, sie haben einen Emanuel Buchmann dabei und auch noch einen Jay Hindley, der auch schon mal Zweiter beim Giro war.
Hatten wir Bardet schon erwähnt?
Nee, noch nicht. Das ist okay, der zweite Fahrer, mit dem ich besonders die Daumen drücke jetzt beim Giro.
Entschuldigung, hatte ich mich gefragt. Ja, ich glaube, für wen fährt Bora oder werden die das bis zum Ende aus? Also ich meine, nominal wäre es ja dann Keldermann von den Startnummern, aber
man. Naja, also sie haben ja gesagt, dass sie gerne die Grand Tours auch offensiv bestreiten wollen. Ich persönlich glaube, also so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, ist es so, dass sie das gar nicht können am Anfang, weil sie noch am Anfang, denke ich, eher ein bisschen hinterherfahren werden. Weil du musst sehen, Keldermann hatte einen Sturz bei Lüttich, Bastogne Lüttich war da auch mit in diesen Sturz involviert, ist da vielleicht ein bisschen angeschlagen gewesen, konnte jetzt auch nicht so 100% die letzten Tage vielleicht die Vorbereitung absolvieren. Jay Hindley war auch zwischendurch krank, hinkt vielleicht auch noch davor ein bisschen hinterher. Und dann ist Emanuel Buchmann, da muss man auch dazu sagen, da war nach der Baskenland-Rundfahrt auch ein bisschen krank. Vielleicht derjenige, der am Anfang so am fittesten ist, aber vielleicht auch nicht ganz vorne hinfahren kann. Ja, und dann kommt vielleicht das Team eher hinten raus noch. Also die müssen halt am Anfang so, denke ich, sehen, den Schaden zu limitieren und dann mit einer offensiven Taktik in der zweiten Hälfte der Rundfahrt mit allen dreien versuchen, ja, irgendwie noch in Richtung Podium zu fahren.
Ja, oder auf Etappensieger auch. Das ist ja auch.
Ja, gut, da war ja Lennart Kemner dabei, der das als erklärtes Ziel ausgegeben hat, eine Etappe zu gewinnen beim Giro. Aber ja, Bora selbst hatte das Ziel ausgegeben, dass für sie eigentlich nur das Podium zählt bei diesem Giro. Die Mannschaft ist komplett aufs Klassement ausgerichtet. Mit den drei Fahrern sollte das schon möglich sein. Und die drei haben ja auch jeder von ihnen das Potenzial, aufs Podium zu fahren.
Ja, wenn es gut läuft, ja. Drei entscheidende Fragen habe ich noch. Drei Fahrer muss ich noch besprechen. Romain Bardet, okay, der hat sich jetzt in die Herzen gespielt bei Lüttich, Bastogne, Lüttich. Keine Frage. Neues Team oder im Team neu angekommen. Würden wir uns, denke ich, mal alle freuen, wenn der einen guten Abschluss hat. Aber wie viele Etappen gewinnt Mark Cavendish? Wie viele Etappen gewinnt Alejandro Valverde? Und wird Nibali unter die Top 100 fahren? Die drei Fragen habe ich noch.
Also erste Frage, wie viele Etappen gewinnt Mark Cavendish? Meiner Meinung nach werden es einige sein, weil er Murkoff dabei hat als Anfahrer. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, und das wird dich jetzt natürlich tief treffen, das ist ja schon so.
Willst du damit andeuten, der fährt nicht zur Tour?
Ja, so ein klein bisschen vielleicht ein Fingerzeig ist, dass man jetzt Cavendish zum Giro schickt und nicht Jakobsen, dass dann Jakobsen die Tour fährt und Cavendish den Giro und dann vielleicht die Vuelta. Was? Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man Mark Cavendish dann zum Giro abkommandiert.
Und Mark Cavendish wird mehrere Etappen abschießen und sich damit und vor Jakobsen zumindest, dieser Theorie ist nichts entgegenzusetzen, seien wir ehrlich.
und es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal so das Sprinterfeld jetzt anguckt. So wahnsinnig toll ist es irgendwie nicht besetzt. Gut, du hast Caleb Ewan dabei, Mark Cavendish, Gaviria steht, meine ich, auch auf der Startliste. Dann gibt's noch einen Nezzolo.
Du bist viel zu schnell für mich. Ich komme ja gar nicht mit. Ciccone, weil ich auch.
Nee, Arnaud Demare ist noch dabei.
Ja.
Also ist auch noch natürlich ein Favorit aufs Punktetrikot, muss man so sagen. Das hat er, glaube ich, auch schon mal gewonnen.
Rui Costa. Aber sehe ich gerade. Hätte ich auch komplett vergessen, dass es den noch gibt.
Ja, hat aber ja eine Elferrolle, glaube ich, dann inhaben. Also, aber ja, ja. So, ich finde, das Sprinterfeld ist jetzt nicht so knackig besetzt, wie es schon mal irgendwie woanders der Fall war. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, denke ich, dass Mark Cavendish da mehrere Etappen gewinnen wird.
Ja, aber immerhin, das gönne ich ihm ja auch. Das, wenn er jetzt aus berechtigten sportlichen Gründen nicht bei der Tour dabei ist, das ist ja dann, also ne, bei allem Flachs und allem Spaß, wenn es Besseren gibt, dann soll er besser auch fahren. Aber so kann er sich da wenigstens noch mal ein bisschen was an Fame abholen. Das ist ja völlig in Ordnung. Valverde, macht doch eine Etappe, oder? Damit macht er uns doch schon glücklich. Ist irgendwie so ein Doppeldings, das.
Ja, ich denke schon, also Etappensieg sollte auf jeden Fall für ihn drin sein. Eigentlich hätte ich ihn auch so für die erste Etappe, also fürs rosa Trikot, als einen Kandidaten gesehen, ja, wenn halt Mathieu van der Poel nicht wäre. Also ich glaube, so gegen den wird es wirklich schwierig für Valverde da was zu zerreißen. Aber wer weiß, wenn da viel zusammenkommt an dem Tag, kann er auf seine alten Tage auch nochmal das rosa Trikot vielleicht erobern.
Ja, oder der schleust sonst irgendwelche Covid-positiven Tests unter und dem Wanderpool. Nibali, ach, es wäre doch so schön, wenn man nochmal was machen könnte, aber erwarten tun wir, glaube ich, nichts, oder?
Erwarten nicht viel, also ich denke, also wird versuchen, eine oder mehrere Etappen zu gewinnen, also in Richtung Klassement wird er wahrscheinlich eher nicht fahren. Dafür hat das Team Lopez dabei, dem ich auch zutraue, den Giro zu gewinnen. Nibali wird eine freie Rolle haben und versuchen, eine Etappe oder zwei zu gewinnen.
Aber wenn man Lopez den Gesamtsieg auch zutraut vom Team Astana, ist es dann, ist der Platz von Nibali nicht eigentlich ein verschwendeter? Oder glaubst du, er wird sich so unterordnen dann als Helfer auch oder kann eine gute Helferrolle einnehmen? Klappt das mit seinem Ego?
Ich glaube, dass man, also jetzt, das kannst du eigentlich nicht machen, sondern, also das ist ja eigentlich der Star des Teams, also auch rein mal vom Sportlichen abgesehen, ein Italiener, noch zudem ein Sizilianer, wenn du nach Messina fährst, wird bei dem Rennen so viel Medienaufmerksamkeit für das Team und den Sponsor generieren, dass du dir das nicht erlauben kannst, dem nicht eine freie Rolle irgendwie zu geben.
Absolut richtig, vollkommen 100 Punkte hat der Kandidat, der die Frage richtig beantwortet, wann möchte sie bei uns anfangen? Absolut, habe ich jetzt gar nichts, von der Sparte, also quasi aus, wie soll man sagen, aus Sponsorensicht absolut nachvollziehbar, völlig richtiges Argument, gar keine Frage.
Ansonsten, wenn man das Starterfeld nochmal so ein bisschen durchguckt.
Ich hatte noch zwei Namen, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich dachte, was ist eigentlich mit Bauke Mollema? Außer, dass er jetzt 35 Jahre mittlerweile ist. Auch so ein Etappensieg würde ich ihm jetzt nochmal zutrauen.
Ja, Etappenjäger, würde ich sagen. Wobei die Mannschaft natürlich, denke ich mal, mit Ciccone fürs Klassement plant. Mhm. Der war auch schon mal unter den Top 10, meine ich, beim Giro. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche, hat er das Bergtrikot mal gewonnen. Jetzt wird 27 Jahren auch noch entwicklungsfähig, traue ich auch einen Top-10-Platz zu. Und ansonsten, ja, also wenn da viele Fahrer eine Freirolle bekommen in dem Team mit Sicherheit.
Ich sehe hier gerade auch noch, aber nee, das wird auch Thomas de Gent, wird einen Etappensieg vielleicht mal zuzutrauen sein. Ich gehe jetzt einfach mal so gedanklich hier, so gehe ich durch das Feld so komplett durch. Team von Israel Startup, jetzt Primatech, mit Rick Zabel als Deutschen mit dabei. Auch wird auch so ein Etappenjäger-Team werden.
Ja, Sprints werden die versuchen
zu gewinnen. Was haben wir noch? Wen haben wir noch hier? Demar, Arnaud Demar bei Groupama.
Ja, fürs Punktetrikot. Trikot.
Wen haben wir noch?
Ich freue mich natürlich sehr wieder auf das Team Intermarché mit Binyam Girmay. Da bin ich mal gespannt. Ist auch ein heißer Kandidat fürs erste rosa Trikot.
Mhm. Ja, aber klingt, also bei mir bestätigt sich der Eindruck, da ist jetzt von den ganzen Favoriten, da kann ich mich, da würde ich mich bei keinem ärgern, wenn er gewinnt. Weißt du, manchmal hat man es ja so, man, Sportler hat ja auch was mit Sympathie zu tun, wo man sich denkt, ach nee, komm, der muss ja nicht sein jetzt als Sieger, ne? Aber so,
ja,
das ist eine sympathische Truppe, den ich ein paar schöne Wochen in Italien gönne, diesem, diesem Starterfeld.
Wenn ich noch so durchgucke, also noch ein Geheimtipp von mir für die Gesamtwertung. Team Movistar, Ivan Ramiro Sosa, ein Fahrer, der auch erst 24 ist, gefühlt schon 10 Jahre dabei, aber vielleicht hat man das so ein bisschen immer assoziiert damit, dass er da sehr lange auch so Helfer bei Ineos war vorher, oder Sky besser gesagt, ist aber auch erst 24 und hat jetzt bei Movistar da erstmals die Möglichkeit, auch so eine Rundfahrt auf Gesamtklassement zu fahren, war zuletzt hat er die Asturien-Rundfahrt gewonnen sogar. Also da, wo ich gesagt habe, wo Simon Yates die zwei Etappen gewonnen hat, hat er diese zweite Etappe gewonnen, wo Yates eingebrochen ist. Sehr gute Form und dem traue ich, wenn es gut läuft, sehr, sehr viel zu.
Das stimmt. Also er ist jetzt fast nur in Spanien unterwegs gewesen, ne? Aber da noch immer so Top-20-Platzierungen sehr, sehr oft und das war jetzt auch nicht, also bei mehr Tagesfahrten, ja. Wäre jetzt ein Fahrer, den ich definitiv an keiner Stelle irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, aber jetzt, wo du es so beschreibst.
Und das wäre so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse. Also man hat es ja gesehen, 2019, als Carapaz den Giro gewonnen hat, hat da eigentlich auch keiner Carapaz so als Top-Favoriten für die Gesamtwertung auf die Rechnung. Da hat er erstmals sich so durchgesetzt auf der großen Bühne.
Ja. Das war ja damals auch noch bei dem Team Movistar. Insofern hast du vollkommen recht. Das könnte so eine Geschichte wiederholt sich Geschichte sein. Mit dem Ecuadorianer und dem Kolumbianer. Ja, jetzt müssen wir das hier noch in wie soll man sagen, in Papierform gießen sozusagen. Also jetzt zumindest vom Bild her. Das Podium. Ich leg mal vor, weil sonst wäre zu viel. Ne? Weil du hast mehr Ahnung und dann ist es blöd, wenn ich nach dir das mache. Ich glaube, dass wirklich aufgrund der Stärke des Teams und dass man ihm alles rausnehmen kann, an Carapaz kein Weg dran vorbeigehen wird. Carapaz wird das Ding gewinnen. Als glücklicher Zweiter, ich gönne so vielen Leuten den zweiten Platz, das ist echt schlimm, aber am meisten würde es mich freuen, wenn Mikel Landa das wird. Mikel Landa wird Zweiter und deine Argumente eben für Simon Yates haben mich auch überzeugt. Der wird leider Gottes knapp Dritter, aber ist damit dann auch gut bedient. Das ist mein Podium. Carapaz vor Landa vor Yates.
Ja gut, wenn du jetzt schon Carapaz nimmst, dann muss ich ja jemanden anderen tippen.
Sicher. Das ist ja, dass wir das glauben, wie es ausgeht. Ne? Du kannst ja noch jemanden komplett anderes nehmen, den du den Daumen drückst. Da, das ist ja was anderes. Es geht ja jetzt
nee, um. Aber dann muss ich ja zumindest ein bisschen anders tippen. Das wäre sonst langweilig. Also dann würde ich sagen, hoffe ich mal auf so einen Harakiri-Giro, wo dann am Ende dann denke ich, dass Yates gewinnt. Auf 2 dann Lopez und auf 3 fährt dann Carapaz.
Auch gut. Also Landa ist jetzt nicht glücklich, aber muss er ja auch nicht. Ja, Yates, Lopez, Carapaz. Klingt auch vernünftig. Wem drückst du am meisten die Daumen?
Wie gesagt, am meisten drücke ich die Daumen natürlich Mikel Landa und Romain Bardet und natürlich aus deutscher Sicht noch so ein bisschen Emanuel Buchmann immer.
Landa, Bardet und Buchmann?
Ja, genau.
Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde mich für alle so freuen. Ich drücke allen die Daumen. Ich drücke diesmal allen die Daumen, sie sollen gesund ankommen. Ja, aber ich finde die alle sympathisch. Da ist jetzt keiner, also ist mir zumindest keiner so negativ aufgefallen jetzt von denen, die wir da, ne, wenn wir Carapaz, Landa, Yates, Lopez, wem soll ich dann die Daumen drücken? Ich glaube, nee, wenn ich jetzt Carapaz die Daumen drücke, wäre das auch unfair Landa gegenüber, dem ich mich auch freuen würde und genauso für Yates. Insofern drücke ich die Daumen, ich drücke allen Fahrern die Daumen, dass sie unfallfrei durchkommen. Auch Bardet mit seiner Geste jetzt, den kann man ja auch die Daumen drücken. Dumoulin mal wieder rauf. Kann ich alle die Daumen drücken? Ich kann mich für jeden freuen. Ich glaube, ich drücke jeden Tag immer dem zweiten die Daumen, damit es ein spannendes Rennen bleibt.
Ja, so ist es natürlich auch eine Technik.
Ja, das ist, ich sage nicht, dass die klug ist, aber Almeida, Portugal ist doch auch schön. Ich mag die Portugiesen. Also es gibt für jeden gute Gründe, ihm die Daumen zu drücken. Und
gibt noch einen Fahrer, dem ich auch ganz besonders die Daumen drücke. Also es ist schon bemerkenswert, wenn man mal guckt, beim Team Drone Hopper, also die mit einer Wildcard jetzt dabei sind, Andrei Ponomar, also ein ukrainischer Fahrer.
Okay.
Er ist erst 19 Jahre alt und fährt aber schon seinen zweiten Giro.
Was? Wo finde ich den?
Team Drone Hopper Androni Giocattoli.
Wo habe ich den denn? Hä? Bin ich Drone Hopper? Ja, und wie heißt, und das, der Fahrer ist?
Startnummer 85.
Ja, jetzt habe ich ihn. Krass,
19 Jahren schon seinen zweiten Giro und ja gut, also war jetzt immerhin beim Giro 21 einmal 18. auf der einen Etappe und ja gut.
Ja, aber er ist ja bekannt geworden für seinen ersten Platz beim Grand Prix de Rüpeliland. Eine Rundfahrt, ja. Also wenn ich jung wäre und würde irgendwo den Radsportzirkus mir, würde mich fragen, was ist ihr großes Ziel, dann würde ich sagen, ich möchte mit 1,83 Meter und 65 Kilo den Grand Prix Rüpliland in der Schweiz gewinnen. Eine Rundfahrt von 3 Tagen. 1, 2, 3, mit einer Halbetappe und einer ganzen Etappe. Schöner Name. Ja, krass, also mit 19 schon den zweiten Giro. Und vor allen Dingen, Der ist ja, was der schon alles gefahren ist, auch noch davor schon.
Das ist schon krass für so einen jungen Fahrer.
Ja, ich habe da immer die Sorge, dass er verheizt wird, ne? Also mit 19 jetzt schon den zweiten Giro. Was machst du mit 25, wenn du das schon gesehen hast?
Ja, also kann natürlich sein, dass die Entwicklung da immer linear weiter nach oben geht, wie man das vielleicht auch hofft. Aber ja, gut. Als ukrainischen Fahrer drücke ich ihm nochmal ganz besonders die Daumen.
Ja, das kann ich auch bei dir sehr gut nachvollziehen. Möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wir bleiben auch dabei, wenn ihr was für die Ukraine spenden möchtet, wieso habe ich denn hier unten? Wir haben da aus guter Quelle haben wir Informationen darüber, dass das, was wir jetzt hier unten verlinken unter der Folge, etwas Seriöses ist, wo ihr, wenn ihr da was Gutes tun möchtet, was direkt vor Ort in der Ukraine ankommt, dann könnt ihr diese Möglichkeit sehr, sehr gerne nutzen, wenn ihr etwas übrig habt oder wenn ihr schon gesucht habt, wie könnt ihr da was geben, dann wäre das die richtige Adresse. So, das war's, glaube ich, oder?
Ja, genau, das kann ich auch nur nochmal betonen. Vielen Dank für alle, die da was gegeben haben und gerne weiterempfehlen. Ja.
Gut, dann werde ich mich jetzt mal in die Haier legen und ein bisschen von Sizilien träumen, von Vino Rosso, Pizza und Radfahren und jetzt, wo ich mir nochmal das Feldzeug gekommen habe, freue ich mich noch ein bisschen mehr auf den Giro, dass da nur sympathische Menschen unterwegs sind. Wahrscheinlich wird mir irgendjemand hoffentlich schreiben, nee, der ist ein Unsympath aus Grund ABC. Das Einzige, was mir einfällt, dem ich da ein bisschen was vorzuwerfen hätte, bisher wäre Vincenzo Nibali und seine Aufzugfahrt damals im Auto oder wie man es auch immer nennen mag, sein Schleppmanöver. Es wird wahrscheinlich mit den einen oder anderen auch noch was Negatives geben, aber insgesamt ist das eine Rundfahrt, wo ich jedem fordere.
Dem einzigen, wo ich vielleicht hoffe, dass er nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist der Ausrichter der ersten drei Etappen.
Ach so. Ja, das stimmt. Da kann man.
Also das meine ich jetzt politischer Richtung.
Ja, ich glaube das. Also ich zumindest wusste sofort, was du meinst. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass wir uns so lange kennen. Aber ja, dass die Aufmerksamkeit auf das Richtige gerichtet wird und das ist der Sport und nicht
das Leuten. Sollte im Mittelpunkt stehen.
Genau. Und nicht Leuten die Möglichkeit gegeben wird, sich darzustellen, deren Darstellung wir uns zumindest als Menschen von hier nicht so wünschen würden. Thomas, ich sag danke. Wir haben jetzt 1:48 und ein paar zerquetschte, nicht nur den Giro, aber vor allen Dingen den Giro besprochen. Und ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen noch oft passieren und dass ihr uns gewogen bleibt. Gerne Rückmeldungen. Also kommentiert mal, wer ihr glaubt, wird das Rennen machen und wie mir die Daumen drückt. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und wünschen euch einen guten Start in den Giro am kommenden Freitag. Heute ist Dienstag, Tag der Aufzeichnung. Das heißt, ich muss mich sputen, es zu veröffentlichen. Deswegen gehe ich jetzt schnell ins Bett. Gute Nacht und tschüss.
Gute Nacht. Das war mir ein Freund. Ciao.